Bundesregierung. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung den Bundesminister der Justiz, Herrn Dr. Marco Buschmann, sowie die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Lisa Paus, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zuerst der Bundesminister der Justiz, Herr Dr. Marco Buschmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Mitglieder des Deutschen Bundestages, die Bundesregierung hat sich in ihrer Kabinettssitzung natürlich mit den Ergebnissen der Präsidentschaftswahl in den USA befasst. Und selbstverständlich hat der Bundeskanzler dem Wahlsieger Donald Trump auch gratuliert. Dieser Gratulation möchte ich mich auch im Namen der gesamten Bundesregierung anschließen. Die USA sind, waren und werden immer sein der wichtigste Partner Deutschlands. Es verbindet uns eine enge Freundschaft. Deutschland hat von den USA die Demokratie gelernt. Und wir sind darauf angewiesen, beste Beziehungen zum Vorteil beider Nationen, beste Beziehungen zu den USA zu unterhalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aus diesem Wahlergebnis folgt auch, und da besteht Einvernehmen in der Bundesregierung, das möchte ich betonen, dass wir an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten müssen, weil damit zu rechnen ist, dass wir umso stärker zeigen müssen, dass wir auf internationalen Märkten wettbewerbsfähig sind. Und auch das ist ein objektives Interesse Deutschlands und übrigens auch der USA. Und deshalb muss es das Ziel der Bundesregierung sein, weiterhin die Prinzipien von Freihandel, Marktwirtschaft und Wettbewerb mit der amerikanischen Regierung gemeinsam in der Welt zu vertreten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben uns weiterhin mit einer ganzen Reihe von Gesetzentwürfen befasst. Sie werden verstehen, dass ich einen Schwerpunkt setzen möchte auf einen Bereich, der mein Haus sehr umtreibt. Wir haben ja den Sonderauftrag zum Bürokratieabbau. Sie wissen, Sie kennen meine Analyse, Deutschland befindet sich im Bürokratie-Burnout, nicht nur, aber vorwiegend wegen europäischer Regeln, aber auch wegen deutscher Regulierung. Selbstverständlich. Deshalb haben wir 3,5 Milliarden Erfüllungsaufwand abgebaut pro Jahr. Und wir haben heute einen weiteren wichtigen Schritt gemacht, weil Bürokratieabbau Daueraufgabe ist. Wir haben mit dem Gesetz für den sogenannten Gebäudetyp E ein Gesetz im Kabinett auf den Weg gebracht, das das Potenzial hat, über 8 Milliarden Euro Erfüllungsaufwand im Jahr einzusparen. Ich kann mich gar nicht erinnern, welche Einzelmaßnahme ein solches Potenzial hat. Und das ist sicherlich ein guter Tag für den Bürokratieabbau in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieses Gesetz erfüllt übrigens auch eine wichtige sozialpolitische Aufgabe. Eine der wichtigsten Herausforderungen in Deutschland ist, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Steigende Mieten zeigen an, dass es einen Mangel an Wohnraum gibt. Und Mangel kann man nicht verwalten. Dagegen hilft dauerhaft nur, wenn mehr gebaut wird. Deshalb ist es ein objektives Interesse der Bundesregierung, die Baukosten in Deutschland zu senken, weil die ein wesentlicher Treiber für den Mangel an Wohnraum sind. Und wenn wir nun ein Gesetz auf den Weg bringen, das, wie gesagt, das Potenzial hat, bis zu 8 Milliarden Euro pro Jahr die Wohnungsbauwirtschaft zu entlasten, dann ist das ein wichtiger Baustein, um auch hier zu besseren Bedingungen für günstigeres Bauen und damit auch zu günstigerem Wohnraum zu kommen und damit auch diese wichtige sozialpolitische Aufgabe zu erfüllen. Und das beendet meinen Vortrag, Frau Präsidentin.
Vielen Dank. Das Wort für den zweiten einleitenden Bericht hat nun die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Lisa Paus.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, die älteste moderne Demokratie der Welt hat gewählt. Und Marco Buschmann hatte schon gesagt, die Bundesregierung und auch ich gratuliere herzlich Donald Trump zu seinem Wahlsieg. Ich möchte auch sagen, Deutschland ist vorbereitet. Deutschland bleibt ein verlässlicher Partner. Deutschland bleibt aber auch ein prinzipienfester Verteidiger einer internationalen Ordnung. Und das gilt natürlich erst recht für die Einhaltung und den Schutz von fundamentalen Menschenrechten und auch von Frauenrechten. Hier bleibt die Bundesregierung eine klare Unterstützerin, international und verlässlich. Und mit aller Kraft werde ich mich weiterhin auch international dafür einsetzen. im Rahmen der Vereinten Nationen, im Rahmen der G7 oder auch im Rahmen der G20. Denn wir erleben weltweit, wo rückwärtsgewandte Kräfte dominieren, da sprechen sie Frauen eben auch sehr schnell ihre Rechte ab. Dann reduzieren sie Frauen aufs Muttersein. Sie ernennen dann Ministerinnen, die zuständig sind für Familie, für Geburten und Chancengleichheit. Aber Frauenrechte und Gleichstellung werden getilgt aus den Namen. Und Sorgearbeit, Pflegearbeit wird dann auch ganz schnell wieder einfach zur Privatsache. Und im schlimmsten Fall sollen dann Dritte sogar über Frauen bestimmen können, ob sie eine Schwangerschaft abbrechen dürfen oder nicht. Mein Haus hat von Anfang an betont, Frauenrechte sind Menschenrechte, sind existenzielle Rechte und erst recht, wenn es um reproduktive Selbstbestimmung geht. Und entsprechend habe ich mich sehr über die Empfehlung der unabhängigen Expertenkommission, Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft, die Schwangerschaft zu legalisieren, gefreut. Bis heute werden Frauen in Deutschland kriminalisiert, wenn sie ihre Schwangerschaft beenden, oft auch stigmatisiert. Und das muss sich ändern. Das sehen auch rund 80% der Bevölkerung in Deutschland so, in ganz unterschiedlicher Ausprägung, über alle Parteigrenzen und über alle Konfessionen hinweg. Und dieses Haus, werte Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, ist genau der richtige Ort dafür, darüber zu diskutieren, wie die Empfehlungen der Kommission umgesetzt werden sollten. Werte Abgeordnete, in Deutschland werden laut Lagebild häusliche Gewalt des Bundeskriminalamtes jeden Tag mehr als 364 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Und das heißt, von strafbaren Handlungen ihres aktuellen oder früheren Lebenspartners, und an jedem zweiten Tag geschieht ein Femizid in Deutschland. Also werden Frauen getötet von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Die Polizei weiß von 256.276 Fällen. Das ist die offizielle Zahl, aber wir alle wissen, die Dunkelziffern sind viel, viel höher. Und deswegen sage ich, Deutschland hat ein massives Gewaltproblem gegen Frauen. Und das müssen wir geschlossen angehen. Das Gewaltmonopol des Staates, es gilt uneingeschränkt und erst recht, finde ich, für die Unversehrtheit von Frauen. Mit dem Gewalthilfegesetz wollen wir deshalb ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sicherstellen. Das Gesetz ist ein Meilenstein. Es schreibt Geschichte beim Schutz vor Gewalt. Und es ist höchste Zeit, dass jede betroffene Frau gemeinsam mit ihren Kindern in Deutschland die Hilfe und Unterstützung erhält, die sie braucht. Ich habe nun dafür ein Gesetz vorgelegt, wie es den Vorgaben des Koalitionsvertrages entspricht. Es befindet sich in der internen Beratung mit dem Ziel, dass wir es zügig im Kabinett verabschieden können. Sehr geehrte Damen und Herren, am Schluss möchte ich noch gerade in diesen Tagen des Haushaltes betonen, dieser Haushalt sagt auch, Familien in Deutschland sind uns wichtig. Mit dem Kinderpaket unterstützen wir Familien sehr konkret mit 4 Milliarden Euro zusätzlich für die bessere Kindertagesbetreuung in den Ländern und mit zusätzlich über 1 Milliarde Euro für Kinder in verdeckter Armut. Durch Kinderfreibetrag, Kindergeld und Kindersofortzuschlag wird jeder Haushalt in Deutschland profitieren, in dem Kinder leben. Und ein letztes ist mir besonders wichtig, das zivilgesellschaftliche Engagement und der Einsatz für unsere Demokratie, gerade auch von jungen Menschen, unterstützen wir weiter auf hohem Niveau. Denn unser friedliches, demokratisches Miteinander, das ist gerade in diesen Zeiten sehr wichtig, hat einen hohen Stellenwert auch in unserem Haushalt. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
Vielen Dank. Ich bitte nun zunächst, die Fragen zu den beiden Berichten und den Geschäftsbereichen der anwesenden Mitglieder der Bundesregierung zu stellen. Und das Wort hat zuerst aus der CDU-CSU-Fraktion Silvia Breer.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an Frau Ministerin Paus. Im Gesetzentwurf zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, dem UBSKM-Gesetz, sind neu 2,5 Millionen im Jahr auch für ein Beratungssystem zur Unterstützung der individuellen Aufarbeitung ab dem kommenden Jahr angekündigt. Auf meine schriftliche Frage haben Sie geantwortet, wo konkret denn diese Mittel eingestellt sind, dass Sie das machen werden, sobald das Gesetz in Kraft tritt. Meine Frage daher jetzt, da wir ja die Haushaltsberatungen in der kommenden Woche vielleicht abschließen und diese Mittel bislang nicht eingestellt sind, tritt das UBSKM-Gesetz dann tatsächlich im kommenden Jahr in Kraft, auch mit diesen haushaltswirksamen Maßnahmen, oder wird das ein Jahr später erfolgen? Und wenn Sie es doch hinbekommen, wo setzen Sie es dann haushalterisch sicher, dass diese Mittel da sind?
Okay.
Sehr geehrte Frau Kollegin Breyer, Sie wissen, beide Prozesse liegen derzeit im Haushalt, im Parlament. Und da ist es natürlich gute Pflicht der Bundesregierung, da nicht weiter einzugreifen. Wir haben das Gesetz im Kabinett verabschiedet. Das wird intensiv beraten. Ich habe gehört, auch zügig beraten hier im Deutschen Bundestag. Es kann womöglich sogar sein, dass es auch zügig dann hier zu einer Abschlussberatung kommt. Gleichzeitig sind wir, wie Sie wissen, intensiv in den Haushaltsberatungen. Auch der Prozess liegt aber derzeit vollständig im Parlament. Und von daher vermittle ich Sie gerne weiter an meine Kolleginnen und Kollegen von der Ampelfraktion in den jeweiligen Ausschüssen. Aber von mir kriegen Sie dazu heute keine Aussage, weil es einfach klar hier in diesem Hause liegt. Und da liegt es auch gut und richtig.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Diese Antwort ist leider nicht ganz korrekt, denn ich habe Sie nach Ihrer eigenen Antwort auf meine schriftliche Frage gefragt. Und Sie haben mir geantwortet, dass Sie die Mittel im Haushaltsplan bereitstellen werden. Also Sie innerhalb Ihres Etats werden die Mittel bereitstellen, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist. Also Ihr Etatentwurf liegt vor, er lag auch da schon vor. Wo sind diese Mittel in Ihrem Etat? Und können Sie sicherstellen, dass, wenn Sie die Mittel nicht zusätzlich bekommen, wovon wir ja ausgegangen sind, schon zu diesem Zeitpunkt, werden Sie sie nicht in einem anderen Bereich, zum Beispiel im KJP, abziehen?
Nochmal, Frau Breyer, der Prozess, der läuft gerade, und wir reden über 2 Millionen Euro. Wir reden über ganz andere Summen, gerade in den entsprechenden Haushaltsberatungen. Sie wissen auch, heute in den nächsten Tagen finden intensive Gespräche auch nochmal innerhalb der Bundesregierung statt und auch innerhalb der Haushaltsberichterstatter. Und deswegen warten Sie es ab. Ich bin mir ganz sicher, in 2 Wochen wissen wir die Antwort.
Die nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Jasmina Hostert.
Jetzt, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerin, das dritte Kita-Qualitätsgesetz ist beschlossen, und das ist auch gut so. Damit leistet der Bund einen wichtigen Beitrag, um die frühkindliche Bildung zu stärken. Wie schaffen wir es nun, bundesweit einheitliche Qualität bundesweit abzusichern und die Unterschiede, die zwischen den Ländern bestehen, zu verringern?
Sehr geehrte Kollegin, ich freue mich, dass Sie es auch begrüßen. Wir haben es auch gemeinsam erarbeitet, dass wir eben dieses dritte Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg bringen konnten. Es sind wirklich wichtige Schritte gegangen worden, nicht nur für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und flächendeckenderes Angebot, sondern tatsächlich eben auch in Bezug auf die Qualität. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil eben Kitas die zentrale frühkindliche Bildungseinrichtung sind. Und auch hier sind wir mit den Ländern weitere Schritte gegangen. Allerdings sind wir momentan noch nicht in der Situation, dass wir bundesweite Qualitätsstandards miteinander verabreden können, weil die Unterschiede noch zu groß sind und weil Sie auch wissen, dass wir eine erhebliche Herausforderung haben, was das Thema Fachkräfte angeht. So wurde es mir von den Ländern gespiegelt. Und deswegen werden wir es einfach Schritt für Schritt machen. Wir werden es entsprechend weiterentwickeln. Und mit dem Kita-Qualitätsgesetz haben wir uns eben verständigt auf 7 zentrale Handlungsfelder, die wir angehen müssen. Darunter auch ein ganz zentrales, dass wir eben Fachkräfte sichern und noch mehr anwerben wollen. Aber natürlich geht es eben auch darum, dass es einen besseren Betreuungsschlüssel geben soll zwischen den Erzieherinnen und den Kindern, auch eine bessere Unterstützung der Leitung und viele andere wichtige Dinge. Das bringen wir auf den Weg gemeinsam mit den Ländern für unsere Kinder.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja, das Thema Fachkräfte war jetzt ein gutes Stichwort, weil das ist ja eins der Kernthemen auch des Gesetzes, dass wir die Fachkräfte gewinnen und sichern. Und was sind Ihre Maßnahmen, sowohl die kurzfristigen Maßnahmen, Fachkräfte zu sichern, aber auch die langfristigen Maßnahmen?
Das Kita-Qualitätsgesetz leistet einen ganz, ganz entscheidenden Beitrag, weil es jetzt eben noch mal Planungssicherheit gibt und weil es eben auch den Weg zeigt. Und wir haben auch in einer Arbeitsgruppe zusammen mit den Ländern auch gemeinsam an Qualitätsstandards gearbeitet, die wir eben in der Perspektive auch gemeinsam sichern wollen. Darüber hinaus, kurzfristig geht es natürlich auch darum, pädagogisches Personal zu entlasten von anderen Tätigkeiten. Das wäre eine gute Maßnahme. Wir haben auch gemeinsam mit den Ländern eine Gesamtstrategie für Fachkräfte entwickelt mit fast 50 Maßnahmen, die man umsetzen kann, die auch gerade in der Kultusministerkonferenz und der Jugend- und Familienministerkonferenz diskutiert werden. Weitere Dinge werden folgen. Ich habe leider, vielleicht haben Sie noch eine
Nur
Frage.
Nur jetzt nicht mehr. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Stefan Brandner.
Ja, vielen Dank an Herrn Buschmann. Da habe ich eine Frage. Es geht um das Selbstbestimmungsgesetz, das ja seit dem 1.11. in Kraft ist. Und da war ich vor kurzem in einer Bürgerfragestunde konfrontiert mit dem Sachverhalt, dass jemand sagte, Herr Brandner, Sie erinnern sich doch bestimmt noch an das Gladbecker Geiseldrama im Jahr 1988. Einer der Täter, einer der Mörder sitzt jetzt seit 35 Jahren im Männerknast und schmort da vor sich hin. Was ist denn jetzt, wenn der auf die Idee kommt, sich zur Frau umschreiben lässt und dann in den Frauenknast verlegt wird? Müssen dann die Frauen, die inhaftiert sind, in den Frauenknast nicht Angst haben, dass dieser Mann, der 35 Jahre lang im Männerknast saß, jetzt da seine Triebe vielleicht auslebt? Und wie geht's dann weiter, Herr Brandner? Kann jetzt dieser Täter von 1988 nicht auch seinen Vornamen ändern? Und darf dann die Presse überhaupt noch darüber berichten? Oder wäre das dann dieses verbotene Deadnaming, das sozusagen darüber berichtet wird, was er ursprünglich mehr für ein Geschlecht hatte? Und Herr Brandner, die dritte Frage war dann, man kann ja auch den Nachnamen jetzt ändern. Also kann dieser Täter von 1988 sein Geschlecht, seinen Vornamen und seinen Nachnamen ändern und niemand kann mehr darüber berichten und darf auch mehr darüber berichten, weil es strafbar ist?
Sehr geehrter Herr Kollege Brandner, also erstmal freue ich mich darüber, dass Bürgerinnen und Bürger sich so intensiv mit diesem Gesetz auseinandersetzen und sich Fragen dazu stellen. Und die Fragen, die Sie jetzt stellvertretend für diese Bürgerinnen und Bürger gestellt haben, die möchte ich Ihnen auch beantworten. Die erste Frage ist in Wahrheit schon beantwortet, nämlich die des Justizvollzugs. Und Sie wissen, weil ich das gelegentlich auch schon hier im Plenum beantwortet habe, dass die Frage, wie in solchen Fällen im Strafvollzug mit diesen Fällen umgegangen wird, eine Frage des Landesrechts ist. Und wir haben heute schon mehrere Bundesländer, die dafür eigene Gesetze geschaffen haben. Und es gab bis heute keinerlei Probleme im Vollzug dieser Gesetze. Und deshalb habe ich auch keinerlei Zweifel daran, dass es auch in Zukunft keine Probleme beim Vollzug dieser Gesetze geben wird. Zweitens, Sie haben vorhin von Strafbarkeiten gesprochen. Sie meinten wahrscheinlich Ordnungswidrigkeiten, um die es ja im Gesetz geht. Da will ich aber einen Hinweis geben. Die gesetzlichen Grundlagen setzen ausdrücklich voraus, das ist ein Tatbestandsmerkmal, dass eine Schädigungsabsicht vorliegt. Also wer rein nachrichtlich mitteilt, wer beispielsweise im Familienkreis aus Versehen jemanden mit seinem alten Namen anspricht. Das sind ja immer die Fälle, von denen Sie gerne berichten, dass die Menschen davor Angst haben. Vor diesen Dingen muss niemand Angst haben, weil das Gesetz sehr präzise ist und niemand, der unbeabsichtigt einen Fehler macht oder der nur Fakten wiedergibt, muss Sorge haben, mit einer Sanktion belegt zu werden. Dafür muss man nur das Gesetz lesen. Herzlichen Dank.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja gut, wenn Sie mitteilen, dass es bisher keine Probleme im Strafvollzug gab, mag es vielleicht daran liegen, dass das Gesetz ja auch erst seit 5 Tagen in Kraft ist. Und wenn Sie sagen, wenn seit 5 Tagen keine Probleme auftauchten, wird es in den nächsten Jahren auch nicht so sein. Also Ihren Optimismus möchte ich haben. Eine zweite Frage schließt sich an. Wir haben ja noch nach wie vor geschlechterspezifische Strafnormen, den Exhibitionismusstraftatbestand im Strafgesetzbuch beispielsweise, der nur durch einen Mann begangen werden kann. Jetzt kann ja jeder sein Geschlecht frei wechseln, außer es ist Krieg, dann gibt es ja so eine Sperrfrist. Wie verhält sich das mit dem Tatbestand des Paragraphen 183 Strafgesetzbuch, den nur ein Mann begehen kann, wenn der sich vorher zu einer Frau erklärt hat, hat sich umschreiben lassen, kann der diesen Straftatbestand noch begehen? Und halten Sie diesen Straftatbestand in der jetzigen Fassung nicht sowieso überhaupt für querfeindlich?
Also erstens haben Sie vorhin eine Vorbemerkung gemacht, die von einer falschen Prämisse ausgeht. Sie sagen, die Probleme konnten in der Vergangenheit nicht auftauchen, weil das neue Gesetz erst da sei. Damit unterstellen Sie, dass ein Wechsel des Geschlechtseintrags erst mit diesem Gesetz möglich ist. Das wäre eine unwahre Behauptung, wenn man sie aufstellen würde, weil das nach TSG in der Vergangenheit natürlich auch schon ging und es auch solche Fälle gab. Sonst hätten die Länder ja dafür keine gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Die zweite Frage oder die eigentliche Frage, die Sie gestellt haben, will ich auch klar beantworten, weil die auch immer wieder gestellt wird. Ich habe es auch mehrfach aufgeklärt. Ich tue es hier gerne auch nochmal. Der Exhibitionismus-Paragraph knüpft an die Entblößung männlicher Geschlechtsmerkmale. Und wer lediglich seinen Geschlechtseintrag ändert, verliert ja nicht seine männlichen Geschlechtsmerkmale. Insofern kommt es für die strafrechtliche Beurteilung, ich will es hier nochmal sagen, für die strafrechtliche Beurteilung kommt es nicht auf den Geschlechtseintrag im Standesamt an. Wenn das Ihre Sorge gewesen sein sollte, so kann ich sie Ihnen nehmen.
Okay, vielen Dank.
Jetzt kommt die nächste Frage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen von Ulle Schaus.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Frage an Familienministerin Lisa Paus. Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie das Gewalthilfegesetz, das die Bekämpfung von häuslicher Gewalt eben verbessern soll, in die Ressortabstimmung gegeben haben, dass der Bund jetzt quasi mit einsteigt in die Finanzierung und auch da ein Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe gewährleistet werden soll. Das ist angesichts der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt steigt, absolut notwendig. Deswegen würde ich gerne von Ihnen wissen, können Sie noch mal ausführen, warum es dieses Gesetz braucht?
Diesem Gesetzentwurf ist wirklich ein sehr langer Vorlauf vorausgegangen. Es gibt zum Beispiel seit längerem auch einen runden Tisch mit den Ländern und auch mit den Verbänden zum Thema Schutz von Frauen vor Gewalt. Und es ist einfach evident, dass in Deutschland es sehr unterschiedlich ist, wie es eben an Beratungsstrukturen und an Frauenhäusern. Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land und es gibt auch regional große Unterschiede zwischen Ost, West, Nord und Süd. Aber leider ist es eben so, dass die Gewalt gegen Frauen da keinen Unterschied macht, sondern geprügelt wird eben durch alle Schichten und auch an allen Orten. Und deswegen gibt es eine Unterdeckung und Deutschland hat die Istanbul-Konvention unterzeichnet und sich damit verpflichtet, aktiv das Recht auf Schutz vor Gewalt von Frauen auch zu sichern. Und deswegen braucht es eben dieses Gesetz. Und mit diesem Gesetz wird eben die Beratungsstruktur und Frauenhäuser in Deutschland nicht mehr eine rein freiwillige Leistung, die übrigens auch in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich geregelt ist, sondern wir wollen damit eben verpflichtende Bedarfsplanungen machen und eben dafür sorgen, dass wir eben sukzessive aufbauen ein ausreichendes Beratungs- und Schutzangebot für Frauen in ganz Deutschland.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja, vielen Dank. Also ich stimme Ihnen absolut zu und bin sehr, sehr froh, dass wir von Ihnen und jetzt von der Bundesregierung dieses Gesetz hoffentlich bald verabschieden können. Wir haben bald den 25.11., den Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und bei der zunehmenden Gewalt und den wenigen Plätzen, die immer wieder beanstandet werden, dass Frauenhausplätze nicht genügend zur Verfügung stehen, ist es notwendig. Deswegen sagen Sie noch einmal vielleicht etwas ausführlicher, was das Gesetz konkret jetzt auch neu regeln kann.
Das Gesetz regelt, dass eben Bund und Länder gemeinsam sich auf den Weg machen, dass wir einen individuellen Rechtsanspruch von Frauen auf Schutz vor Gewalt verankern und dass wir eben gemeinsam, dass die Länder eine Bedarfsplanung machen, dass der Bund auch einsteigt mit in die Finanzierung des Ausbaus dieser Beratungsstruktur und der Frauenhäuser, die es braucht.
Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Thorsten Lieb.
Sind wir da? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Bundesminister der Justiz, Marco Buschmann. Ich erlebe immer wieder bei Unternehmensbesuchen in ganz hohem Maße die große Kritik an der überbordenden Bürokratie. Das ist eines der zentralen Top-Themen, das deutsche Unternehmen, vor allem national, entsprechend belastet. Deswegen ist es aus meiner Sicht klar notwendig, dass wir eine echte Bürokratiewende brauchen, auch als Teil einer umfassenden Wirtschaftswende, zu der es ja viele Vorschläge gibt. Nun hat die Bundesregierung gemeinsam auch natürlich mit dem Parlament schon ein umfangreiches Paket auf den Weg gebracht, die Umsetzung der sogenannten Meseberger Beschlüsse, zuletzt Bürokratieentlastungsgesetz und Bürokratieentlastungsverordnung unter Umfang von etwa 3,5 Milliarden Euro. Der nationale Normkontrollrat spricht von einer Trendwende, ein Trend, der gebrochen ist, also ein starker Aufschlag in die richtige Richtung. Das Kabinett hat ja besprochen, da noch weitere Vorschläge zu machen. Was steht also konkret an als nächster Schritt bei der Frage Bürokratieabbau?
Herzlichen Dank, Herr Kollege Lieb. Also den Befund teilen wir ja. Wir haben zu viel Bürokratie. Deutschland leidet unter einem Bürokratie-Burnout. Und neben den Maßnahmen, die Sie erwähnt haben, haben wir ja heute, ich erwähnte es in meinem Eingangsvortrag, ein Gesetz für den Gebäudetyp E beschlossen, das Erfüllungsaufwand im Umfang von, so sagt es das Statistische Bundesamt, mehr als 8 Milliarden Euro abbauen kann. Wir bereiten zweitens ein Jahresbürokratieabbaugesetz vor. Dabei ist einmal wichtig, was da reinkommt. Vor allen Dingen ist die Methode aber entscheidend, dass wir nicht nur alle paar Jahre mal Bürokratieabbau betreiben, sondern dass wir das zu einem Periodikum machen, also Jahresbürokratieabbaugesetz in Analogie zum Jahressteuergesetz. Das muss jedes Jahr passieren, systematische Müllabfuhr. Und das Dritte, worum sich die Bundesregierung im Moment bemüht, ist, Sie wissen ja, dass die Zahlen der Bundesregierung sagen, dass etwa 60% des Erfüllungsaufwands aus Europa stammen. Der Normenkontrollrat geht sogar noch weiter. Er spricht von 70%. Deshalb haben wir mit der französischen Regierung eine Vereinbarung getroffen, uns für Bürokratieabbau auf europäischer Ebene einzusetzen. Da ist es jetzt entscheidend, in der Phase der Bildung der neuen Kommission sich eng abzustimmen mit den Generaldirektionen, mit den neuen Kommissaren, damit in Zukunft nicht mehr gilt, dass mehr Bürokratie aus Brüssel kommt, als abgeschafft wird, sondern dass wir diesen Trend umdrehen.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Sie haben die Vorhaben ja angesprochen, Jahresbürokratieentlastungsgesetz zum Beispiel. Was mich interessiert, jetzt ist ja sicherlich die konkrete Vorbereitung und Arbeit für diese entsprechenden näheren Maßnahmen. In welchen Bereichen, welche Sektoren ist denn nach Ihrem Eindruck besonders konkret notwendig, Bürokratie zu entlasten, und zwar so, dass sie spürbar ist für die Unternehmerinnen und Unternehmen, denn es ist ja eine zentrale Frage, Bürokratieabbau zu machen, das natürlich auch mit Zahlen zu belegen, aber es so zu machen, dass es eben auch wahrgenommen wird in der Praxis.
Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, abstrakte Bekenntnisse reichen nicht, deshalb haben wir uns ja zu Beginn auch unserer Arbeiten zu der Messgröße Erfüllungsaufwand bekannt, die wir vorgefunden haben. Und da haben ja mit dem Meseberger Bürokratieabbaupaket mit 3,5 Milliarden Euro da einen guten ersten Aufschlag gemacht. Das wird ja auch anerkannt. Also wir sollten uns vornehmen, nach meinem persönlichen Geschmack in jeder Legislaturperiode mal mindestens 4 Milliarden Euro Erfüllungsaufwand abzubauen, gerne mehr. Das betrachte ich als die Untergrenze. Ob das sozusagen in Zukunft gelingt, liegt ja auch in den Händen künftiger Regierungen. Aber das, finde ich, müsste so eine untere Zielgröße sein, die man anstreben sollte. Der Nationale Normenkontrollrat schlägt ja höhere Werte vor. Meine persönliche Meinung ist, je mehr, desto besser.
Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Fragen zu den vorangegangenen Kabinettssitzungen sowie weiteren Geschäftsbereichen und auch zu allgemeinen Fragen. Und die erste Frage stellt aus der CDU-CSU-Fraktion Dr. Hendrik Hoppestedt.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Buschmann, Ihr Kollege Lindner hat in der letzten Woche ein 18-seitiges Papier unter dem Titel Wirtschaftswende Deutschland veröffentlicht als Diskussionsgrundlage. Und gleich im Handlungsfeld 1 steht ganz oben, ich zitiere, sofortiges Moratorium zum Stopp aller neuer Regulierungen. Für die nächsten 3 Jahre sollte ein striktes Moratorium dafür sorgen, dass keine neuen Regulierungen und keine neue Bürokratie in Deutschland beschlossen werden. Das gilt insbesondere für das Tariftreuegesetz, für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das Entgelttransparenzgesetz, das Beschäftigten-Datengesetz und die arbeitgeberfinanzierte Familienstartzeit. Sie alle passen in der aktuellen diskutierten Form nicht zu den Herausforderungen des aktuellen wirtschaftlichen Umfeldes. Ich frage Sie, teilen Sie diese Diagnose Ihres Ministerkollegen, insbesondere im Hinblick auf das sofortige Moratorium und die von mir eben zitierten Gesetze, die Herr Lindner aufgeführt hat?
Herzlichen Dank, Herr Kollege Hoppenstedt. Erstmal muss ich auf der Faktenebene etwas klarstellen, weil Sie gesagt haben, der Kollege Lindner habe veröffentlicht. Tatsächlich hat er eine interne Diskussionsgrundlage an das Bundeskanzleramt und das BMWK übersandt. Und wie es von da aus den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, das müssen Historiker aufarbeiten. Richtig ist aber, dass meine persönliche Meinung die ist, dass ein solches Moratorium die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes stärken würde. Richtig ist, dass ein Großteil der Volkswirtschaftslehre diesen Befund teilt, dass das die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes stärken würde. Und wir führen im Moment in der Bundesregierung eine intensive Debatte genau darüber, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes steigern. Und deshalb finde ich es gut, dass der Kollege Lindner dazu intern sehr konkrete Vorschläge gemacht hat.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja, vielen Dank. Das kommt ja jetzt auch nicht so überraschend. Frau Paus, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag, Seite 79, Zeit für Familie. Wir werden eine 2-wöchige vergütete Freistellung für die Partnerin oder den Partner nach der Geburt eines Kindes einführen. Diese Möglichkeit soll es auch für Alleinerziehende geben. Das ist ja die Familienzeit. Und aus diesem Moratoriumspapier, was ich eben hier zitiert habe, was jetzt auch Herr Buschmann übrigens ausdrücklich für richtig hält, geht ja hervor, dass diese Familienstartzeit nicht mehr kommen soll. 3 Jahre lang erstmal gar nichts. So, das ist jetzt in dieser WP dann weg. Jetzt haben Sie ja schon die verkorkste Kindergrundsicherung nicht richtig hinbekommen. Sie sind wahrscheinlich die mit Verlaub erfolgloseste Bundesministerin dieses Kabinetts. Was sagen Sie jetzt dazu, dass die FDP auch jetzt noch diesen Punkt, nachdem Sie sonst auch nicht viel auf der Uhr haben, auch noch sozusagen abschaffen möchte? Entschuldigung.
Sehr geehrter Herr Hockenstedt, ne, erlauben Sie mir, dass ich Ihre Bewertung da nicht ganz teile. Ich will jetzt nicht alle Gesetze aufzählen, die ich auch bereits hier durch den Deutschen Bundestag gebracht habe. Es sind zahlreiche, kann ich Ihnen sagen. Zum Beispiel das Kita-Qualitätsgesetz, was wir eben erwähnt hatten, aber auch zum Beispiel haben die Situation für Pflegekinder verbessert. Ne. Ich denke Sie auch an das Selbstbestimmungsgesetz und eine ganze Reihe anderer wichtiger Gesetze. Und auch die Kindergrundsicherung ist hier im parlamentarischen Verfahren und wir werden sie in zwei Schritten einführen. Aber jetzt konkret zum Thema Familienstartzeit. Das ist in der Tat ja nicht neu. Die Familienstartzeit habe ich gesetzlich vorbereitet. Es war ja Ihre Bundesregierung, die eben damals bei den Verhandlungen um die bessere Vereinbarkeit herausverhandelt hat für Deutschland, dass wir das nicht machen müssen, obwohl es eben in ganz Europa inzwischen Pflicht ist, die zweiwöchige vergütete Zeit nach der Geburt für beide Partner, eben nicht nur für die Mutter, sondern dass sie eben auch die Unterstützung hat durch den Partner oder gegebenenfalls eine Partnerin. Sie haben das nicht umsetzen wollen ins deutsche Recht, obwohl es wichtig ist. Und das ist übrigens das Thema, wo ich die meisten Zuschriften bekomme aus der Bevölkerung, wie wichtig es wäre, um tatsächlich Partnerschaftlichkeit von Anfang an zu unterstützen. Und deswegen sind wir zu weiter im Diskussionsprozess.
Nur noch mal ein sitzungsleitender Hinweis für zukünftige Fragen und Nachfragen. Auch wenn es um die Familienzeit geht, wir haben ja auch eine Zeit einzuhalten bei Fragen und Nachfragen. Und jetzt frage ich, gibt es zu diesem Thema weitere Nachfragen? Frau Breer.
Frau Präsidentin, Frau Ministerin Paus, wenn Sie doch wissen, dass die FDP die Familienstartzeit aufgrund der Belastungen für die Unternehmen nicht mitgehen wird, bleiben Sie dann trotzdem dem dabei, dass Sie den Mutterschutz nur einmal aufmachen wollen, dass Sie also die Familienstartzeit verknüpfen wollen mit zum Beispiel dem gestaffelten Mutterschutz oder auch dem Mutterschutz für Selbstständige? Und wenn Sie es nicht mehr verknüpfen wollen, wann können wir denn damit rechnen, dass Sie einen Gesetzentwurf zum gestaffelten Mutterschutz vorlegen werden, der ja offensichtlich nach den Worten und nach vielen Terminen fraktionsübergreifend Konsens ist.
Sehr geehrte Frau Breer, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass mein Gesetz zur Familienstartzeit die Unternehmen wirklich nicht über Gebühr belastet. Es soll finanziert werden aus dem Mutterschutztopf, dem U2-Topf, ein Solidartopf, der eben schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut etabliert ist in Deutschland und Arbeitgeber finanziert ist. Und wir haben eben berechnet, dass für ein Unternehmen beispielsweise mit 100 Beschäftigten und einem Durchschnittslohn es für das Unternehmen 200 Euro im Monat wären, die sie dann zahlen müssten, also tatsächlich überschaubar. Und auch alle Unternehmen, mit denen ich spreche, sagen mir, es geht wirklich nicht um das Geld, sondern dass sie eher Sorge haben, dass die Väter dann nicht im Betrieb sind. Aber genau das soll ja die Maßnahme eben mit erzeugen, dass wir eben zu mehr Partnerschaftlichkeit kommen. Und zu den anderen Fragen, da geht es um den gleichen Topf, da geht es um das gleiche Thema. Und ich habe mit großer Freude wahrgenommen, dass Sie fraktionsübergreifend sich über den gestaffelten Mutterschutz intensiv ausgetauscht haben. Ich finde das richtig, wir sollten das tatsächlich angehen. Aber da geht es um dasselbe Thema. Von daher würde ich mich freuen, wenn Sie dazu auch noch meinen Kollegen fragen.
Ich habe zu diesem Thema noch eine Nachfrage gesehen von Herrn Dr. Plum.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte eine Frage an Herrn Minister Buschmann richten. Keine Bundesregierung hat mehr Bürokratie aufgebaut als die Ampelregierung. In den letzten 3 Jahren ist der laufende Erfüllungsaufwand.
Ich kenne jetzt Ihre Frage noch nicht. Wir werden die Zeit gleich zurückfahren. Aber wir sind immer noch bei den Themen. Dieses Papier war die Ursprungsfrage und Familienzeit.
Richtig. Das Ursprungsfrage war das Lindner-Papier und das Belastungsmoratorium für neue Bürokratie. Also sind wir bei einem Bürokratiethema.
Ich wollte es nur einmal klären und jetzt können Sie Ihre Frage noch mal stellen. Sie kriegen die 30 Sekunden neu.
Danke. Keine Bundesregierung hat mehr Bürokratie aufgebaut als die Ampelregierung. In den letzten 3 Jahren sind die Kosten durch neue Regelungen des Bundes von 10 auf über 27 Milliarden angestiegen. Statt 4 Milliarden in der Legislatur abzubauen, haben Sie 16 Milliarden aufgebaut. Und die einmaligen Kosten durch neue bundesrechtliche Regelungen haben in den letzten 3 Jahren über 33 Milliarden Euro betragen. Als selbsternannter Bürokratieabbauminister sind Sie damit schon jetzt krachend gescheitert. Und ich frage Sie mal ganz konkret, wann packen Sie sich eigentlich mal an die eigene Nase? Und welche Vorhaben, die zu diesem Aufwuchs geführt haben, werden Sie als Bundesjustizminister in der verbleibenden Legislaturperiode noch abbauen?
Herr Blum, ich habe sehr viel Respekt vor Ihrer Leidenschaft, mit der Sie der Welt beweisen wollen, dass alles, was die Bundesregierung tut, falsch und nichts ist. Ich will Sie an Folgendes erinnern. Keine Bundesregierung zuvor war mit einer drohenden Gasmangellage konfrontiert, und ein Großteil der in der Tat aufgebauten Bürokratie hat auch zu tun mit der Bewältigung der Gasmangellage. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass das größte Bürokratieabbaupaket der Vorgängerregierung ein Volumen von etwa 1 Milliarde Erfüllungsaufwand hat. Wir haben 3,5 Milliarden jetzt schon abgebaut. Ein nächstes Projekt mit 8 wird folgen. Und ich will Sie an den NKR erinnern, unabhängige Institution. Das erste Mal seit 2019 steigen die Belastungen für die Wirtschaft nicht, sondern sie sinken. Und ich finde, es wäre ein Zeichen der Größe, wenn Sie als seriöse Opposition das auch einmal anerkennen könnten.
Eine Nachfrage zu dem Thema würde ich jetzt noch zulassen vom Kollegen Müller.
Sehr geehrter Minister Buschmann, Sie haben jetzt über einige Gesetzesvorhaben geredet, die von dem Moratorium des Lindner-Papiers umfasst werden sollen. Sie haben das Thema Mietpreisbremse nicht erwähnt. Diese würde im nächsten Jahr auslaufen. Sie haben in der vorvergangenen Woche einen Gesetzentwurf zur Mietpreisbremse vorgelegt. Halten Sie an diesem Gesetzentwurf fest, oder fällt dieses Vorhaben einer Verlängerung der Mietpreisbremse unter das Moratorium?
Lieber Herr Kollege Müller, ich weiß nicht so genau, was die Motivation ist. Sie hatten ja mal einen CDU-Generalsekretär, der sich gewünscht hat, dass man die Indexmiete verbietet. Sie hatten mit Herrn Wegener einen regierenden Bürgermeister, der vermutlich auf diese Regelung wartet. Insofern weiß ich nicht genau, ob Sie sich jetzt wünschen, dass es schneller geht oder dass es nicht kommt. Aber ich will die Frage beantworten. Ich will sie präzise beantworten. Ich habe einen Gesetzgebungsvorschlag gemacht, der es den Bundesländern ermöglicht, wenn sie es denn für richtig halten, von diesem Instrument länger Gebrauch zu machen, unter verschärften Bedingungen. Und wenn die Union das für keine gute Idee hält, dann wird Herr Wegener in Berlin sicherlich keinen Gebrauch davon machen.
So, jetzt habe ich noch zwei Nachfragen gesehen. Die werde ich jetzt zulassen. Und dann gehen wir zur nächsten Hauptfrage. Und jetzt würde ich der Kollegin aus der Gruppe Die Linke, Karin Ley, das Wort geben zu einer Nachfrage.
Vielen Dank, Herr Buschmann. Sie haben erwähnt den Referentenentwurf zur Verlängerung der Mietpreisbremse. Ich möchte Sie fragen, warum Sie anders als im Koalitionsvertrag angekündigt haben, eine Verlängerung nur um 3 Jahre und nicht um, wie im Koalitionsvertrag festgehalten, 4 Jahre vorsehen. Und das andere ist, warum Sie denn jetzt auch noch die Anwendung dieser Mietpreisbremse erschweren. Wir wissen doch, dass das Instrument fehlerhaft ist. Sie wollen keine Lücke schließen, Sie wollen keine Ausnahme schließen. Denken Sie wirklich, dass Sie mit diesem Gesetzentwurf Mieterinnen und Mieter in diesem Land helfen?
Liebe Frau Kollegin Ley, das, was Mieterinnen und Mietern am meisten helfen würde, ist jede Menge neuer Wohnraum, weil wenn die Divergenz zwischen Nachfrage und Angebot weniger groß wäre, das wäre der beste Mieterschutz, den man sich vorstellen kann. Zweitens, nicht mehr Bürokratie und mehrere, also sozusagen immer mehr Erschwernisse machen das wahrscheinlicher, sondern indem es attraktiver wird, in Deutschland in Wohnraum zu investieren. Und ich weise darauf hin, die Mietpreisbremse ist natürlich ein Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Eigentum. Das Bundesverfassungsgericht hat auch darauf hingewiesen. Und das ist der Grund dafür, dass wir dieses Gesetz so gestaltet haben, dass wir sichergehen können, dass es in Karlsruhe auch hält. Und ich finde, das ist Ausdruck des Respekts vor unserer Verfassung und vor dem Bundesverfassungsgericht, dass wir nicht Gesetze machen, wie sich einige möglicherweise in Ihrer Partei das vorstellen, sondern wie es unserer Verfassung, wie es sich gehört, das im Angesicht unserer Verfassung zu tun.
Letzte Nachfrage zu diesem Thema, Herr Dr. Hoppenstedt.
Präsidentin, ich möchte noch mal Frau Paus fragen, weil Sie meine Frage einfach nicht beantwortet haben. Ich habe Ihnen ja sogar die Passage aus dem Koalitionsvertrag zur Familienstaatszeit vorgelesen. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass jedenfalls Herr Buschmann und auch Herr Lindner gesagt haben, sie möchten jetzt ein Moratorium, was explizit das beinhaltet. Das kann sie doch als Familienministerin jetzt nicht kalt lassen, dass ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag jetzt einfach mal sozusagen nicht mehr kommt. Was sagen Sie dazu und was ist eigentlich die Arbeitsgrundlage in dieser Koalition in der Zukunft, wenn jetzt der gesamte Koalitionsvertrag oder zumindest große Teile davon schlichtweg in Frage gestellt werden?
Herr Hoppenstedt, Sie müssen sich um meine Temperatur keine Sorgen machen. Zum Thema Familienstaatszeit ist es aber so, das ist jetzt kein wirklich neuer Sachstand, von daher war es nicht überraschend, sondern mein Gesetz liegt ja bereits seit über einem Jahr im Vorhaben Clearing im Bundeskanzleramt, weil ich eben entsprechend des Koalitionsvertrages einen Gesetzentwurf vorbereitet habe und auch es wirklich gut abgewogen habe. Ich habe Ihnen schon deutlich gemacht, ne, die Kosten sind nicht relevant und deswegen ist es auch so, dass übrigens die relative Mehrheit der Unternehmen auch die Familienstaatszeit begrüßen würden, wenn sie eingeführt wird. Und natürlich die übergroße Mehrheit der Bevölkerung wartet auf die Familienstaatszeit. Wie gesagt, die meisten Zuschriften, die ich aktuell erhalte, sind dazu, wann kommt endlich die Familienstaatszeit, weil es eben so wichtig ist, gerade wenn wir eben auch in Deutschland sehen, das Thema Fachkräftemangel beispielsweise, das größte Potenzial, was wir haben, das sind eben insbesondere Frauen. Aber es funktioniert eben nur, wenn wir zu mehr Partnerschaftlichkeit kommen. Und die Familienstaatszeit ist sehr konkret und sehr genau zielgerichtet dafür, die Partnerschaftlichkeit zu unterstützen. Und deswegen werden wir dazu weiter in Gesprächen sein. Aber dieses Papier hat zu dieser Frage keinen neuen Sachstand ergeben.
Wir kommen zur nächsten Hauptfrage. Die stellt aus der SPD-Fraktion Sonja Eichwede.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an Bundesjustizminister Buschmann. Das jüngst im Bundestag von uns verabschiedete Gesetz zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof hat bereits in der vergangenen Woche das erste Mal Anwendung gefunden beim BGH. Können Sie kurz darlegen, wie das Gesetz in der Praxis Wirkung entfaltet hat und wie wir dadurch gleichzeitig die Justiz entlasten und auch den Verbraucherschutz stärken?
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Eichwede, für die Frage. Also in der Tat kann man sagen, dass das Gesetz sehr erfreulich gestartet ist. Schon einen Tag, nachdem es in Kraft trat, hat der BGH davon Gebrauch gemacht. Und der Mechanismus ist relativ einfach zu erklären. In der Vergangenheit gab es immer wieder sehr wichtige Verfahren mit Rechtsfragen, auf deren Klärung auch durch den BGH die Rechtswirklichkeit gewartet hat. Und dann gab es immer wieder, Lösungen im Wege des Vergleichs. Das ist das gute Recht der Parteien, aber dadurch kam es nicht zur Klärung dieser Rechtsfragen. Und jetzt kann der BGH eben diese Rechtsfragen trotzdem als Leitentscheidung eindeutig entscheiden. Und das entlastet natürlich viele Gerichte, weil es dann eine BGH-Rechtsprechung gibt, auf den die anderen Gerichte dann auch Bezug nehmen können. Und das sorgt für mehr Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Und das macht mich sehr optimistisch, was die weiteren Wirkungen dieses Gesetzes angeht. Ich habe natürlich keine Glaskugel, aber dieser sehr erfolgreiche, schnelle Start zeigt, dass es ein sehr relevantes und gutes Instrument ist. Sonst hätte der BGH ja nicht sofort davon Gebrauch gemacht.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Sehr gerne, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Welche weiteren Maßnahmen zur Entlastung der Justiz plant das Bundesministerium der Justiz denn noch?
Also wir haben natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen im Köcher. Ich will hier den Schwerpunkt auf die Digitalisierungsinitiative legen. Wir haben ja gemeinsam sehr partnerschaftlich mit den Bundesländern, nachdem es am Anfang ja sozusagen durchaus kontroverse Debatten gab, jetzt ein Programm zur Digitalisierung der Justiz aufgelegt, an dem sich der Bund ja auch mit 200 Millionen Euro beteiligt, wo erhebliche Effizienzpotenziale gehoben werden. Eines der vielen Projekte ist etwa die Vorbereitung einer Bundesjustizcloud, die also erheblichen Entlastungsbedarf oder erhebliches Entlastungsvolumen bereithält. Eine Studie von Accenture zeigt, dass wir dreistellige Millionenbeträge dort einsparen können, die dann natürlich zur Verfügung stehen, um entweder in Personal oder bessere Sachausstattung investiert zu werden. Insofern gibt es jede Menge Ideen, wie wir auch in Zukunft die Justiz entlasten wollen.
Vielen Dank. Gibt es zu diesem Thema noch eine Nachfrage aus den anderen Fraktionen? Das sehe ich nicht. Dann gehe ich weiter. Und die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Martin Reichert.
Ja, Frau Ministerin Paus, meine Frage geht an Sie. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz haben Sie ja das gefühlte Geschlecht über das biologische Geschlecht gestellt. Auf Ihrem Regenbogenportal erklären Sie die Geschlechtsidentitäten. Damit sind Sie Fachmann für Geschlechtsidentitäten. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland findet das oftmals sehr verwirrend bzw. befremdlich. Ich bitte Sie als Expertin daher kurz zu erläutern, wie oder was die Geschlechtsidentitäten Girlfleck, Xenogender und Jemigender auszeichnet bzw. voneinander abgrenzt.
Da diese Definitionen nicht Thema des Selbstbestimmungsgesetzes sind und da auch das Regenbogenportal nicht zu meinem Haus gehört, finde ich, sollten Sie diese Frage richten an die Menschen, die das interessiert. Jedenfalls ist das kein Regelungsgegenstand der Themen der Bundesregierung. Und ansonsten möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass eben die Frage des rechtlichen Geschlechtes eben etwas ist, was uns unsere Verfassung vorgibt und was uns auch noch mal vom Bundesverfassungsgericht mehrfach nahegelegt worden ist, was leider von früheren Bundesregierungen nicht in der Art und Weise umgesetzt worden ist, dass eben es das rechtliche Geschlecht gibt. Und genau das haben wir mit dem Selbstbestimmungsgesetz verankert und damit wirklich einen ganz, ganz großen Meilenstein getan für die Menschenrechte, für jeden Mensch in Deutschland.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Wir stellen also fest, dass Sie und Ihr Ministerium Geschlechtsidentitäten, sage ich mal, dem Volk nahebringen wollen, die Sie selber nicht einmal kennen. Das können wir festhalten. Vor diesem Hintergrund, halten Sie es für möglich oder können Sie mit wenigen Worten den Menschen im Lande erklären oder sagen, dass es vielleicht möglich sein könnte, dass Sie sich nur als fachkompetente Ministerin fühlen, dies aber in der Wirklichkeit gar nicht sind?
Sehr geehrter Abgeordneter, ich fühle
aber jetzt
mich
hat die Expertin das Wort.
Sehr geehrter Abgeordneter, ich fühle mich gut und ich bin froh, dass ich für Deutschland Ministerin sein darf, für die Familien in diesem Land, für die Senioren, für die Jugend und für die Frauen.
Zu diesem Thema habe ich eine Nachfrage gesehen aus der AfD-Fraktion, Frau von Storch.
Ich nehme das hier. Also, Herr Minister Buschmann, ich muss noch mal nachhaken mit Blick auf die Frage, die mein Kollege gestellt hat, weil Sie den Gesetzestest offenbar nicht kennen. Exhibitionistische Handlungen nach § 183 StGB können ausweislich des Gesetzestextes nur von einem Mann begangen werden. Es geht nicht um die Teile, die er entblößt, sondern es geht darum, wer Täter sein kann, ein Mann. Und ich frage Sie, ob im Sinne des Strafgesetzbuches ein Mann, der biologische Geschlechtsteile hat, sich aber zur Frau erklärt hat und indessen der sich jetzt ausweist als Frau und als Frau einen Vornamen führt, kann der Täter dieses Tatbestandes sein? Nochmal, der Wortlaut heißt, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe befragt. Ein Mann. Was ist ein Mann im Gesinne des Strafgesetzbuches?
Die Zeit, bitte.
Frag mal bei Herrn Markus.
Sie sind wohl keiner.
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, jede Frage, egal welcher Qualität, hat einen Anspruch auf eine vernünftige Antwort. Die will ich Ihnen geben, weil wir das natürlich ordentlich geprüft haben. Und ich kann Ihnen sagen, dass das Prüfungsergebnis meines Hauses, meiner Strafrechtsabteilung ist, dass bei systematischer Auslegung dieses Straftatbestandes es nicht auf dem Geschlechtseintrag im Standesamt ankommt, sondern für die strafrechtliche Bewertung eines Falles der Geschlechtseintrag beim Standesamt nicht ausschlaggebend ist, sondern nach Sinn und Zweck des Gesetzes die exhibitionistische Handlung im Regelfall in der Entblößung primärer Geschlechtsmerkmale besteht. Und deshalb kommt es hier auf das biologische Geschlecht an. Das habe ich hier mehrfach erklärt, auch heute am Tag schon. Und ich kann Ihnen nur bestätigen, dass das die Einschätzung meines Hauses ist. Sie können ja selber anderer Meinung sein. Aber das ist die rechtliche Einschätzung meines Hauses, die ich auch schon mehrfach öffentlich mitgeteilt habe.
Ich habe noch eine Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollegin Slavik.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz wird Deutschland das 17. Land weltweit, das einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag ermöglicht. Viele von den Bedenken, die von der AfD vorgetragen werden, sind in all diesen anderen Ländern nicht eingetreten und der Bundesregierung nicht bekannt. Zudem hat das Bundesverfassungsgericht ja in mehreren Urteilen festgestellt, dass das Transsexuellengesetz, das Vorgängergesetz zum Selbstbestimmungsgesetz, verfassungswidrig ist. Hat auch in einem Urteil festgestellt, dass es ein Anrecht gibt auf einen Geschlechtseintrag jenseits von männlich oder weiblich. Vielleicht kann die Bundesregierung auch noch mal darstellen, Frau Ministerin Paus, warum das Selbstbestimmungsgesetz für viele Menschen in diesem Land so wichtig ist.
Weil es Schluss macht mit der diskriminierenden und entwürdigenden Vorarbeit, die bisher notwendig war, also beispielsweise die psychiatrischen Gutachten. Das haben ja auch die Angehörigen im Deutschen Bundestag noch mal gezeigt, ja, dass die Gutachter selber gesagt haben, dass es nicht wirklich vernünftig belastbar gemacht werden kann. So, es ist auch Schluss mit dem Gang zum Gericht, die damit auch notwendig sind. Es ist auch Schluss mit den Kosten, die damit verbunden sind, weil all das sozusagen nicht wirklich valide nachweisen kann, das, was eben mit tatsächlich die Geschlechtsidentität der entsprechenden Person ist. Welches Geschlecht ich habe, diese Identitätsfrage, das ist nur eine Frage, die ich selber persönlich beantworten kann. Und niemand anders kann das. Und das spiegelt das Gesetz wider. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das in Kraft gesetzt haben.
Ich habe gerade nur noch mal zur Erläuterung. Eigentlich ist es nicht üblich, ich habe das vorhin bei Herrn Hoppenstedt nicht bedacht, dass der ursprüngliche Fragesteller noch mal eine Nachfrage stellen kann. Aber da Sie sich, Herr Reichert, gerade gemeldet haben, will ich die jetzt noch mal einmal zulassen. Nur für alle noch mal. Normalerweise ist es so, dass der, der die Ursprungsfrage stellt, nicht noch mal im späteren Gang eine Nachfrage stellen kann. Da ich jetzt aber einmal bei Herrn Hoppenstedt versehentlich dazu übergeleitet habe, dürfen Sie das jetzt gerechterweise auch noch mal, aber dann ist Schluss.
Vielen Dank.
Kurze Nachfrage, 30 Sekunden.
Vielen Dank dafür. Herr Minister Buschmann, also der Exhibitionismus-Straftatbestand bezieht sich dann also doch auf die vorgezeigten Geschlechtsteile. Das heißt, im Falle Ihrer juristischen Bewertung kommen wir dann doch wieder dazu, wie es auch im Bereich des Wehrdienstes ist, dass dann wieder das biologische Geschlecht einspringt und der exhibitionistische Mann als biologischer Mann zu bestrafen ist.
Sehr geehrter Herr Kollege Reichert, zwei Bemerkungen möchte ich zu dieser Simulation einer Frage machen, wenn ich das so nennen darf. Erstens ist es so, es gibt, scheint für die AfD in einer Phase, wo das Land um seine Wettbewerbsfähigkeit und seine Sicherheit kämpft, nichts Wichtigeres als das Selbstbestimmungsgesetz zu geben. Das ist sehr bemerkenswert. Und die zweite Anmerkung, die ich machen möchte, Sie gehen immer davon aus, dass die Begriffe der rechtlichen Behandlung durch die Gesetze und die Biologie im Gegensatz zueinander stehen. Niemand ändert was an biologischen Tatsachen. Der Gesetzgeber findet sie vor. Nur die Frage, welche Rechtsfolgen daran geknüpft werden, das regelt das Gesetz, das tut das Recht seit Tausenden von Jahren. Adoptiveltern können Eltern eines Kindes sein, ohne jede biologische Beziehung zu diesem Kind zu haben. Und deshalb erzählen Sie dem Land nicht, dass wir etwas gegen Biologie haben. Die Biologie ist die Biologie und das Recht ist das Recht.
Ich habe noch eine Nachfrage gesehen zu diesem Thema. Dann ist der Kollege Limburg noch mal mit einer Nachfrage dran.
Frau Ministerin Paus, vor dem Hintergrund der scheinbaren Besessenheit der AfD-Fraktion vor diesem Thema und angesichts der Tatsache, dass Sie gerade dargestellt haben, dass für viele Menschen in diesem Land das Selbstbestimmungsgesetz ein sehr wichtiges Gesetz ist, weil es ihre Rechte, ihre Grundrechte stärkt. Frage ich Sie, was ist denn mit den anderen Menschen in diesem Land? Nimmt das Gesetz denen irgendetwas weg? Greift es irgendwie in die Rechte von anderen Personen ein? Verliert irgendjemand irgendetwas durch dieses Selbstbestimmungsgesetz, dem ich und viele in diesem Raum sehr gerne zugestimmt haben?
Sehr geehrter Kollege, für alle anderen ändert sich nichts.
Frau Hehl, auch noch eine Nachfrage zu diesem Thema? Dann jetzt 30 Sekunden.
Vielen Dank, dass ich die Frage noch stellen darf. Frau Ministerin Paus, auch zum Selbstbestimmungsgesetz. Ich finde, wir müssen auch seriös mit problematischen Aspekten dieses Gesetzes umgehen. Deshalb noch mal die Frage. Es ist ja laut Regelung im Moment so, dass bei Kindern zwischen 0 und 5 Jahren, zum Beispiel die Eltern, wenn sie ihr Kind, ich sage mal, geschlechtsneutral erziehen wollen, auch die Möglichkeit hätten, dieses Kind als divers einzutragen, ohne dass das Kind etwas dagegen tun kann. Außer wenn es dann 14 Jahre alt ist, kann es natürlich eine entsprechende Rückänderung beantragen. Deshalb meine Frage, was tun Sie an dieser Stelle für den Kinder- und Jugendschutz, um eine solche Situation zu vermeiden?
Sehr geehrte Kollegin, das ist ja im Gesetz klar geregelt und entspricht natürlich auch unserem Grundgesetz. Soweit ich das weiß, ist es auch immer der Union besonders wichtig, dass eben die Elternrechte, dass die Familienrechte klar gewahrt werden. Das diskutieren wir auch in anderem Zusammenhang ja durchaus kontrovers, wenn es um das Thema die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz geht. Natürlich hätten wir noch mal eine ganz andere Klarheit auch zu dieser Frage, wenn wir die Kinderrechte endlich im Grundgesetz hätten, weil die Kinderrechte sind dann ja eben vor allen Dingen auch Schutzrechte und auch Verantwortungsrechte, Pflichten sozusagen des Staates. Da würde ich mir wünschen, dass wir zu einer fraktionsübergreifenden Initiative endlich kommen, das Grundgesetz zu ändern. Das hätte sicherlich auch Auswirkungen zu dieser Frage. Ansonsten ist es eben so, dass wie immer im Leben, wenn es irgendwie Anlass dazu gibt, zu meinen, dass es einen Missbrauch gibt, dann muss natürlich auch das Jugendamt gegebenenfalls einschreiten, wenn sie etwas davon weiß. Aber ansonsten liegt es tatsächlich eben in dem Recht der Eltern, das Beste für ihr Kind zu wollen. Das Kindeswohl steht da im Vordergrund. Und wenn diese Eltern diese Entscheidung treffen, dann wird das gute Gründe haben.
So, jetzt die letzte Nachfrage zu diesem Thema von Herrn Kraft aus der AfD-Fraktion.
Danke, Frau Präsidentin. Frau Familienministerin, Sie hatten gerade gesagt, auf die Frage des Kollegen, dass niemandem etwas weggenommen wird. In der UNO ist eine Studie erstellt worden mit dem Titel Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die darauf hinweist, dass Männer, die sich zu Frauen erklärt haben, im Sport Frauen und Mädchen 890 Medaillen genommen haben. Wollen Sie angesichts dieser Studie weiterhin behaupten, dass niemandem etwas weggenommen wird, dass Männer, die im Männersport bestenfalls durchschnittlich sind, aufgrund ihrer angeborenen Physiognomie im Frauensport 890 Träume von Medaillen von Frauen und Mädchen zerstört haben? Und sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass das aufgrund Ihres Selbstbestimmungsgesetzes auch in Deutschland droht?
Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Auch dieses Thema ist ja intensiv erörtert worden im Rahmen der Anhörung. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz macht eben nicht weniger, aber eben auch nicht mehr als das, was drinsteht, nämlich, dass man beim Standesamt seinen Geschlechtseintrag und seinen Vornamen ändern kann. Zu allen Fragen des Sportes etc. sagt dieses Selbstbestimmungsgesetz überhaupt nichts aus. Dazu gibt es bisher Regelungen, dazu wird es auch weiterhin Regelungen geben. Und da haben wir mit dem Selbstbestimmungsgesetz null und ja da eingegriffen.
Ich gehe zur nächsten Hauptfrage und die kommt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen von Cordula Schulz-Asche.
Meine Frage richtet sich an die Frau Ministerin Paus. Ich möchte mich einem relevanten Thema in unserer Gesellschaft zuwenden, nämlich der Einsamkeit, dem Thema Einsamkeit, von dem immer mehr Menschen betroffen sind, und zwar sowohl ältere als auch jüngere Menschen betroffen sind. Und deswegen meine Frage, hat die Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit schon erste Effekte gezeigt?
Okay.
Sehr geehrte Kollegin, ja, ich bin sehr froh. Es ist jetzt noch nicht ganz ein Jahr, aber fast ein Jahr her, dass wir als Bundesregierung auch insgesamt eine Strategie gegen Einsamkeit auf den Weg gebracht haben mit 111 Maßnahmen. Und insgesamt haben wir es tatsächlich geschafft, glaube ich, das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone herauszuholen und es besprechbar zu machen. Ich kann sagen, dass beispielsweise eine Reportage im öffentlichen Rechtlichen zum Thema Einsamkeit die höchsten Klicks hatte, sozusagen in der Mediathek. Das zeigt einfach, wie bewegt die Menschen von diesem Thema sind und dass es eben ein guter Impuls war, dieses Thema zu adressieren. Und ich nehme auch sehr, sehr starke Aktivitäten auch auf Länderebene, auch in den Kommunen wahr, auch bei Sportvereinen, verschiedensten Initiativen. Nordrhein-Westfalen beispielsweise hat jetzt auch in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen einen Einsamkeitsbeauftragten, soweit ich weiß, mit verankert, auch auf lokaler Ebene. So, da bewegt sich richtig etwas und das ist großartig, weil es geht ja darum, uns alle zu mobilisieren gegen Einsamkeit mit gemeinsamen Anstrengungen für die Menschen, aber auch für uns alle zusammen.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben ja schon angesprochen, die Strategie der Bundesregierung ist ja sozusagen auf der Bundesebene. Die Umsetzung findet natürlich vor Ort in den Ländern und in den Kommunen statt. Sie haben jetzt einige Beispiele schon genannt, vor allem auch Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass es tatsächlich Bundesländer gibt, die sich schon sehr intensiv damit befassen, dass in den Kommunen tatsächlich Anlaufstellen, Orte sich finden, wo Menschen, die sich einsam fühlen oder einsam sind, tatsächlich auch in Kontakt kommen können. Könnten Sie uns vielleicht ein paar Beispiele für besonders auffällige oder besonders unterstützenswerte Projekte auf der kommunalen oder Länderebene noch mal nennen, damit wir eine Vorstellung haben, worin eigentlich diese Maßnahmen dann konkret bestehen?
Das Wichtige beim Thema Einsamkeit ist ja nicht, dass wir jetzt eine zusätzliche neue Stelle oder so bilden oder ein neues Beratungssystem, sondern dass wir eben genau niedrigschwellig andocken, überall da, wo die Menschen sind. Weil natürlich ist nach wie vor, trotzdem wir jetzt darüber sprechen, Einsamkeit mit Scham behaftet und fühlt man ja auch selber sozusagen sich dann potenziell eher defizitär. Also deswegen geht es eben darum, dass eben im ganz normalen Raum es eine größere Sensibilität für das Thema Einsamkeit gibt und dass zum Beispiel auch die Sportvereine, wir sind dazu auch mit dem DOSB in Kontakt, nochmal ihre Angebote beispielsweise über prüfen. Wir alle wissen, Bewegung hilft bei Depressionen, Bewegung kann glücklich machen, aber es geht ja auch darum, eben miteinander dann zu sein und da auch eine andere Gemeinsamkeit sozusagen zu erleben und das auch sozusagen nutzen zu können, um aus der Einsamkeit herauszukommen. Und das sind eben ganz niedrigschwellige Angebote. Ich finde eins ganz toll, eine Frau hat sich auf den Weg gemacht und hat angeboten, einen Laufgang für alle Menschen mit Rollatoren zu machen. Und die treffen sich jetzt jede Woche mit den Rollatoren und machen Sport. Und ich finde so etwas einfach großartig.
Dankeschön. Vielen Dank. Ich grüße Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben eine Nachfrage von Doro Beer, Unionsfraktion.
Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, wir lieben alle zivilgesellschaftliches Engagement. Und Sie haben gerade der Kollegin von den Grünen gesagt, wie großartig es ist, dass diese Einsamkeitsstrategie von Ihnen auf den Weg gebracht wurde. Ich darf noch mal erinnern, dass die Einsamkeitsstrategie aus unserer Regierungszeit stammt. Sie haben sie weitergeführt. Das ist auch lobenswert. Das kann man auf jeden Fall auch mal an der Stelle positiv erwähnen, dass Sie es nicht auch abgeschafft haben wie die Sprachkitas. Aber um zum Thema zurückzukommen, alles, was Sie jetzt gesagt haben, es lief mal ein guter Beitrag im Fernsehen. Ist angeblich kein Tabu mehr und Sie loben Länder und Kommunen und Sie loben vor allem das Bundesland, was unionsgeführt ist. Also insofern weiß ich jetzt nicht, was, um nochmal auf die Frage konkret einzugehen, Sie als Bundesregierung tatsächlich und vor allem Sie als Bundesfamilienministerin tatsächlich gemacht haben, beispielsweise auch bei den Mehrgenerationenhäusern.
Frau Beer, erlauben Sie mir darauf hinzuweisen, dass Nordrhein-Westfalen schwarz-grün geführt wird. Ich glaube, schwarz-grün ist auch insgesamt eine gute Variante. Jedenfalls ist es wichtig in Deutschland, dass wir auch diese Vielfalt haben und nicht so etwas ausschließen. So, zum Thema Einsamkeit, Strategie möchte ich sagen, dass wir eben diese Strategie auf den Weg gebracht haben. Und es stimmt, es gab Vorbereitungen, aber wir haben in dieser Legislaturperiode tatsächlich angefangen mit Fachkonferenzen. Wir haben damit angefangen, zum einen eben zusätzliche Angebote zu machen. Wir setzen auch über 50 Millionen Euro ein in der Strategie gegen Einsamkeit alleine in meinem Haus. Und es ist eben nicht nur ein Thema meines Hauses, sondern wir haben es mitverankert, beispielsweise in der Baupolitik, in der Stadtentwicklungspolitik, in allen Ressorts. Und wir machen das eben auch jetzt in einer ständigen Arbeitsgruppe mit den Bundesländern. Wir werden auch im kommenden Jahr wieder eine Fachkonferenz machen. Ich werde eine Aktionswoche machen. Ich werde ganz viele Dinge tun, die Sie auch schriftlich schon haben, aber die ich auch gerne noch mal öffentlich mitteile, wenn ich noch weitere Fragen dazu bekomme.
habe noch zwei Fragestellerinnen. Einmal für die Unionsfraktion Astrid Timmermann-Fechter.
Gut. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, weil Sie ja so genau darauf hinweisen, dass in Nordrhein-Westfalen Schwarz-Grün regiert, das ist sicherlich richtig, aber ich sage jetzt mal, die Fraktion der Grünen ist jetzt nicht für die Einsamkeitsstrategie verantwortlich, sondern Ministerpräsident Hendrik Wüst hat das Thema in seiner Staatskanzlei angesiedelt. Ja, und insofern, das müssen wir an der Stelle schon mal klarstellen. Jetzt wissen wir ja ganz genau, dass es auch insbesondere junge Menschen gibt seit Corona, die von Einsamkeit betroffen sind. Und ich möchte ganz gerne wissen, was Sie denn konkret machen wollen, um junge Menschen zu erreichen, denn die sind ja bei Ihrer letzten Umfrage nicht befragt worden. Was wollen Sie machen, um die jungen Menschen auch im Hinblick auf Einsamkeit zu erreichen?
Werte Kollegin, zu Recht weisen darauf hin, dass die Einsamkeitsstrategie oder die ersten Vorideen, die ich gefunden habe im Ministerium, sich ausschließlich auf die ältere Generation bezogen haben. Und wir inzwischen aber damals eigentlich auch schon das Wissen da war, dass Einsamkeit natürlich ein Thema ist, was alle Generationen betrifft. Seit Corona auch noch mal drastisch gestiegen, wie Sie gerade schon darauf hingewiesen haben, bei der jungen Generation. Deswegen habe ich sofort, als ich ins Amt gekommen bin, zusammen mit Herrn Lauterbach noch mal aufgearbeitet im Rahmen einer Arbeitsgruppe, wie eben konkret die psychosozialen Belastungen von Jugendlichen gewesen sind aufgrund von Corona und welche Folgewirkungen es hat. Und wir haben dann auch Maßnahmen ergriffen. Unter anderem habe ich dann auch Mental Health Coaches, ein Programm für Mental Health Coaches, auf den Weg gebracht, also die mentale Gesundheit für Kinder und Jugendliche zu stärken, die direkt in den Schulen ansprechbar sind für Kinder und Jugendliche in über 100 Schulen in Deutschland. Und alle, die das Programm kennen, sagen, es hat sich sehr, sehr bewährt und es sollte dringend ausgebaut werden in der ganzen Breite in Deutschland.
Vielen Dank. Und die nächste Nachfragestellerin ist Emilia Fester, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben es gerade selber auch schon angesprochen, dass Sie sich auch sehr um die Jugend und Ihre Erfahrungen mit Einsamkeit dort bemühen. Ich möchte einmal auf die Frage der vorhergegangenen Frage eingehen, dass die Sprachkita selbstverständlich nicht abgeschafft wurden, sondern sogar verstetigt. Das ist ein sehr wichtiger Erfolg. Jetzt zurück einmal zur Einsamkeitsstrategie. Vielen Dank für die Erweiterung und auch vielen Dank, dass ich auch im Kontext von Demokratie leben mit dem Thema Einsamkeit junger Menschen beschäftigt werden konnte. Das Progressive Zentrum hat sehr wichtig herausgefunden, was der Zusammenhang von jungen Menschen, die unter Einsamkeit leiden, und auch Demokratieverdrossenheit bzw. Anfälligkeit für Verschwörungsideologien betrifft. Und ich würde Sie gerne bitten, darauf noch einmal einzugehen, auch was die politischen Schritte sein könnten, die Sie in puncto Demokratieförderung an dieser Stelle auf den Weg bringen können.
Bitte zum Schluss. Danke, Frau Ministerin.
Sehr geehrte Kollegin, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Einsamkeit ist nicht nur etwas, was, wenn man es nicht überwinden kann, potenziell krank macht. Die WHO übrigens sagt, das hat ähnliche Auswirkungen, wenn es sich chronifiziert, wie Depressionen, wie Adipositas, also sehr, sehr schwere Krankheiten, sondern es ist auch für unsere Gesellschaft insgesamt ein massives Problem, weil Menschen, die sich einsam fühlen, die haben natürlich das Vertrauen in ihre Umgebung verloren und natürlich dann erst recht in demokratische Institutionen, in die Demokratie insgesamt. Und deswegen ist es ein Alarm, wenn eben die Einsamkeit in Deutschland insgesamt zunimmt. Und deswegen müssen wir handeln. Deswegen müssen wir insbesondere auf Jugendliche handeln. Wir brauchen starke Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe. Deswegen bin ich so froh, dass wir den Etat jetzt im Bundeshaushalt so weiterfahren können, in der entsprechenden Höhe wie bisher. Und wir brauchen aber zusätzlich Beteiligung, weil Selbstwirksamkeit ist ganz, ganz entscheidend für den Kampf gegen Einsamkeit. Und natürlich brauchen wir insgesamt mehr politische Bildung, bessere politische deutsche Bildung in Deutschland.
Ich sehe keine Nachfrage mehr zum Thema Einsamkeitsstrategie. Dann kommen wir zur nächsten Hauptfragestellerin. Und das ist für die FDP-Fraktion Katharina Willkommen.
Danke, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Bundesminister für Justiz, Marco Buschmann. Herr Buschmann, Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement ja schon den Gebäudetyp E erwähnt. Da haben Sie auch zu ausgeführt, dass wir da ja ein jährliches Entlastungsvolumen von 1,8 Milliarden Euro erwarten können. Jetzt ist natürlich der Gebäudetyp E, hört sich ein bisschen technisch an. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Was bezweckt das Vorhaben?
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Willkomm, dazu. Also es geht um ein Entlastungsvolumen von etwas über 8 Milliarden Euro und das setzt sich wie folgt zusammen. Also wenn Sie heute ein Haus errichten wollen, dann können Sie sich zum Teil nicht mit dem Hersteller darauf einigen, dass man weniger Steckdosen haben möchte. Wir haben zum Teil Regelungen, die dafür sorgen, dass wenn Sie eine Fußbodenheizung ins Badezimmer einbauen, dass die Unternehmen, die die Gebäude errichten, dann trotzdem noch einen Heizkörper zusätzlich einbauen, weil sie Sorge haben, dass das sonst als Mangel betrachtet wird. Also ich könnte diese Beispiele endlos fortsetzen. Und jedes einzelne Beispiel für sich genommen sind vielleicht ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro hier. Das summiert sich dann aber für das Gebäude oder die einzelne Wohnung zu Beträgen auf. Und darauf würden gerne Unternehmen auch verzichten können, weil es in Deutschland für die Wohnqualität nicht darauf ankommt, ob ich jede einzelne DIN-Norm einhalte, weil nehmen Sie zum Beispiel sanierten Altbau, der ist hoch beliebt, der hält auch nicht alle DIN-Normen ein. Und das führt dazu, dass wir dann neue Gebäude kostengünstiger herstellen können, weil es viele Menschen draußen gibt, die sagen, ich verzichte gerne auf ein paar Steckdosen oder einen Heizkörper in einem Raum, wo ich Fußbodenheizung habe, wenn dafür die Herstellungskosten niedriger und dadurch die Miete auch entsprechend niedriger sein kann. Und das verbirgt sich hinter diesem
sicherlich
Projekt.
Sicherlich gleich noch eine Nachfrage von Frau Willkomm, wo Sie noch weiter ausführen können. Frau Willkomm, Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage und wir haben schon zwei weitere Nachfragen.
Ja. Ich habe noch eine Nachfrage. Sie haben ja gerade gesagt, dass es dann ja zu Erleichterungen kommt, indem man halt von bestehenden Baustandards halt abweicht. Dabei gibt es dann Kritiker, ist dann für private Bauherren und spätere Mieter eine ausreichende Rechtssicherheit gewährleistet?
Also das Entscheidende ist, Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich keine Sorgen machen, weil sich für sie erstmal nichts ändert. Sie müssen aufgeklärt werden, hingewiesen werden in ihren Vertragsbeziehungen. Wir wollen in erster Linie es erleichtern, für professionelle Unternehmen günstiger zu bauen. Und dann ist es natürlich so, wenn ich eine Wohnung vermiete, die nach den Standards des neuen Gebäudetyps E errichtet worden ist, weise ich natürlich im Mietvertrag darauf hin. Ich glaube aber, dass es draußen Tausende, Hunderttausende, ja Millionen von Menschen gibt, die sagen, ich verzichte gerne auf ein paar dieser Komfortstandards, wenn ich dafür jeden Monat bei der Miete sparen kann. Und das ist auch genau das, was wir wollen, dass wir in Deutschland günstiger bauen können, um so auch günstigeren Wohnraum am Mietmarkt zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank. Und wir haben zwei Nachfragen. Einmal von Jan-Marco Lutschak, Unionsfraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, die Idee des Gebäudetyps E, dass man einfacher und damit auch kostengünstiger baut, ist ja genau richtig. Ich frage mich allerdings jetzt nur bei der Umsetzung, wieso Sie nicht die Kritik aus der Praxis aufgenommen haben, dass man einen klarstellenden Hinweis macht im bürgerlichen Gesetzbuch, dass die anerkannten Regeln der Technik, die ja nur von der Rechtsprechung unterstellt werden, dass die eingehalten werden müssen, dass ein Werk mangelfrei ist, wieso man nicht im Gesetz klarstellt, dass das eben gerade nicht erforderlich ist, die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten und deswegen trotzdem das Werk mangelfrei ist. Das würde nämlich ermöglichen, dass Bauordnungsrecht und vertragliche Leistungspflicht, Mängelfreiheit parallel laufen und dann kann man auch abweichen und ohne Haftungsrisiken einzugehen.
Also Herr Kollege Lutschak, Sie merken ja schon bei der Formulierung der Frage, wir haben es hier mit einem komplexen Rechtsgebiet zu tun. Anerkannte Regeln der Technik sagt ja vielen Menschen nichts. Das ist die Formulierung, die im BGB steht. Und die Gerichte, um diesen Begriff auszufüllen, greifen dann wieder auf die DIN-Normen zurück. Davon haben wir in Deutschland etwa 4.000. Und davon dann wieder Ausnahmen zu vereinbaren, rechtssicher, sodass es eben nicht zum Haftungsprozess kommt, war in der Vergangenheit sehr schwierig. Das machen wir einfacher. Ich kenne gewisse auch kritische Rückmeldungen aus der Praxis, die betreffen beispielsweise die Frage, ist der abstrakte Rechtsbegriff den wir verwenden, um die Unternehmen mit besonderer Sachkenntnis zu bezeichnen, ist der eigentlich scharf genug? Ich glaube, es wird sich im parlamentarischen Verfahren in der Anhörung zeigen, dass die Rechtspraxis mit diesen Begriffen umgehen kann, weil wir ja uns im Wesentlichen auch an dem orientieren, nämlich insbesondere bei der Unterscheidung von Komfortstandards und Sicherheitsstandards an dem, was die oberlandesgerichtliche Rechtsprechung schon entwickelt hat.
Herr Minister, denken Sie bitte an die Zeit.
Dass der Gesetzentwurf sehr praxistauglich ist. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und die nächste Nachfrage hat die Hanna Steinmüller, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Buschmann, auch wir begrüßen den Gebäudetyp E. Und Sie haben ja jetzt gerade gesagt, dass das wichtig ist, um bezahlbaren Neubau zu schaffen. Nichtsdestotrotz leben ja die meisten Menschen in einer bestehenden Wohnung. Und deswegen ist die Frage von bezahlbarem Wohnraum natürlich auch eine zum Thema Mietrecht. Wir haben uns im Koalitionsvertrag ja vereinbart, dass wir verschiedene Dinge umsetzen, die Verlängerung der Mietpreisbremse, die Absenkung der Kappungsgrenzen, Schonfristzahlungen und einiges mehr. Meine Frage an Sie wäre erstens, wann können wir damit rechnen, dass alle Vorhaben umgesetzt werden? Und zweitens, was können Sie dafür tun, dass es auch zu einer zeitnahen Umsetzung der getroffenen Vereinbarung kommt?
Also herzlichen Dank für die Nachfrage. Zunächst muss ich einmal sagen, man kann Bestands- und Neubau immobilienökonomisch nicht einfach voneinander trennen, weil wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, ziehen die höheren Kosten für Neubau natürlich auch im Bestandsbau nach. Ich bin zwar nur Jurist, aber ich meine, so sind die immobilienökonomischen Zusammenhänge. Zweitens will ich Folgendes sagen. Wir haben ein paar Themen im Koalitionsvertrag, wo es unterschiedliche Teile der Koalition gibt, die sagt, darüber wollen wir noch mal neu nachdenken. Die SPD beispielsweise möchte die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung weiterführen, weil sie sagt, die Lage habe sich verändert. Ich glaube, immobilienökonomisch hat sich etwas verändert. Die Refinanzierungskosten für Wohnungsneubau haben sich mehr als verdreifacht, sodass wir auch bei den anderen Themen des Mietrechts in der Koalition noch eine Debatte darüber führen, ob das wirtschaftspolitisch und immobilienökonomisch noch in die Zeit passt. Das ist aber keine große Sensationsmeldung, weil ich das ja schon im Rahmen meiner Einigung mit dem Bundeskanzler vor vielen Monaten so dem Parlament und der Öffentlichkeit mitgeteilt habe.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Hauptfrage. Und die hat für die Gruppe Die Linke Karin Ley.
Ja, auch meine Frage richtet sich an Herrn Minister Buschmann. Wir waren schon mehrfach beim Thema bezahlbarer Wohnraum und ich denke, es besteht ja Einigkeit, durch einen schnelleren und günstigen Neubau mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Aber in der Tat, das schnellste Mittel, um für Bezahlbarkeit von Wohnungen zu sorgen, ist tatsächlich die Deckelung der Mieten im Bestand. Denn selbst wenn der Gebäudetyp E jetzt bald beschlossen und eingeführt wird, wird es ja eine ganze Weile dauern, bis diese Wohnungen und Häuser gebaut sind. Zweitens möchte ich sagen, im Koalitionsvertrag ist die Deckelung der Mieten im Bestand festgelegt, Stichwort Kappungsgrenze. Und deswegen möchte ich Sie ganz konkret fragen, arbeiten Sie persönlich, arbeitet Ihr Haus an einem entsprechenden Gesetzentwurf zum sozialen Mietrecht oder wollen Sie das in dieser Legislaturperiode nicht mehr einbringen? Arbeiten Sie an einer Absenkung der Mieten im Bestand, ja oder nein?
So, liebe Frau Kollegin Ley, in Ihrer Vorbemerkung zu Ihrer Frage haben Sie eine Behauptung aufgestellt, die ja so nicht stimmt. Wenn Sie Mieten deckeln, führt das ja nicht dazu, dass sich nichts ändert, sondern es wird einfach nicht mehr investiert. Die Wohnungen verfallen. Sie müssen nur lange genug Mieten deckeln und dann können Sie zusehen, wie die Gebäude verfallen. Und das ist keine Verbesserung der Situation für Mieterinnen und Mieter. Die Beispiele sind Legion auch in Europa. Sie können heute noch in Lissabon genau die Stadtviertel erkennen, in denen die Mieten gedeckelt waren. Zweitens will ich ganz klar eines sagen. Wenn man die Kappungsgrenze machen will, ist das regulatorisch kein Hexenwerk. Da muss man eine Zahl im Gesetz ändern. Deshalb habe ich in absoluter Transparenz und Ehrlichkeit vorhin gesagt, wir führen eine Debatte darüber, ob das in der jetzigen ökonomischen Situation Der Koalitionsvertrag wurde in einer Zeit geschlossen, als man Immobilienkredite für 1% bekam. Heute sind wir bei 3-4%. Ob das noch vertretbar ist oder ob wir gezielt damit Wohnungsbau in Deutschland unmöglich machen. Und diese Debatte führen wir. Und ich will auch kein Geheimnis daraus machen, dass sich die SPD-Fraktion und auch die Grüne-Fraktion eher der Ansicht anschließt, dass das wohl ginge. Und dass ich und meine Fraktion der Meinung ist, dass das unter diesen geänderten Umständen nicht vertretbar ist. Das ist jetzt aber auch kein großer Skandal, weil, wie ich vorhin erwähnte, es auch andere Themen gibt, wo andere Teile der Koalition gesagt haben, dass sich die Rahmenbedingungen so sehr geändert haben, Herr dass wir Buschmann, über Dinge noch mal neu sprechen
wir
müssen.
Wir haben noch Nachfragen, da können Sie darauf noch eingehen. Die eine Nachfrage ist von Hanna Steinmüller, Bündnis 90 Die Grünen. Ach so, Entschuldigung, Frau Steinmüller, ehe Sie dran sind, darf Frau Ley noch eine Nachfrage stellen. Entschuldigung, Sie dürfen natürlich.
Vielen Dank. Mein Eindruck ist, dass Sie dabei zusehen, wie die Mieten in diesem Land explodieren, und zwar in einer Art und Weise, wie es in der Geschichte dieser Bundesrepublik noch nie da gewesen ist. Sowohl beim Neubau als auch in Bestandwohnungen explodieren die Mieten, und diese Regierung hat noch nichts dagegen unternommen. Und deswegen zielt meine Nachfrage darauf, ob Sie denn wenigstens bereit sind, das umzusetzen, wozu Sie der Bundesrat in seiner Mehrheit aufgefordert hat, nämlich den Mietwucher endlich zu verfolgen und endlich die gesetzliche Grundlage für die Bekämpfung von Mietwucher nachzubessern, wie es der Bundesrat mit großer Mehrheit beschlossen hat.
Also Frau Kollegin Ley, das ist vielleicht der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ich sehe, dass wir mehr Wohnraum brauchen, weil die Bevölkerung, anders als es Prognosen noch vor 10 oder 20 Jahren angenommen haben, wächst. Deshalb lösen wir das Problem des Wohnraums nur dadurch, indem wir mehr Wohnraum schaffen. Das kann der Staat nicht alleine, sondern deshalb muss er Rahmenbedingungen schaffen, die es attraktiv machen, mehr Wohnraum zu schaffen. Dabei hilft es nicht, wenn wir den Neubau von Wohnungen immer stärker regulieren, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sich auch in einem Zinsumfeld, wo es mittlerweile 3-4-mal so teuer ist, um sich Geld für Wohnungsbau zu leihen, dass es sich trotzdem lohnt, Wohnungen zu bauen. Und das ist der einzige Weg, wie wir dieses Problem nachhaltig lösen können. Und in Wahrheit werden Ihnen das alle, die sich immobilienökonomisch mit der Lage beschäftigen, vermutlich so bestätigen. Oder wahrscheinlich sind es auch nur 80%, weil es ja keine These gibt, die in Deutschland nicht vertretbar ist. Aber ich glaube, so ist die ehrliche Analyse.
Vielen Dank, Herr Minister. Und eine Nachfrage gibt es von Frau Steinmüller.
Danke, Herr Minister. Sowohl im Neubau als auch im Bestand sprießen ja gerade Angebote für möbliertes Wohnen wie Pilze aus dem Boden. Allein in meinem Wahlkreis in Berlin-Mitte ist es jedes dritte Inserat. In einer Studie aus Ihrem Haus aus dem letzten Jahr heißt es, dass es Unsicherheiten gibt, um die ortsübliche Vergleichsmiete festzulegen bei diesem besonderen Fall möbliertes Wohnen. Deswegen ist meine Frage an Sie. Wir wollen ja, dass das Recht für alle gilt, und da ist die Grundlage nun mal meistens die ortsübliche Vergleichsmiete. Was planen Sie da, damit die ortsübliche Vergleichsmiete auch anwendbar ist beim Thema möbliertes Wohnen und dass die Zuschläge da transparent ausgewiesen werden?
Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin Steinmüller. Aber ich glaube, es ist ein Missverständnis. Also erstens, die Studie haben wir nicht bei uns im Haus erstellt. Wir haben sie extern an ein unabhängiges Institut vergeben. Und die Hauptbotschaften der Studie, also die Insights, wie man neudeutsch sagt, die dabei rausgekommen sind, sind gerade nicht, dass wir es hier mit einem großen Problem, was Sie beschreiben, zu tun haben. Das mag in Ihrem Wahlkreis anders sein, aber die Studie kam gerade zu dem Ergebnis, dass es kein Breitenphänomen ist. Und die Studie hat, ich wiederhole mich, empfohlen, dafür zu sorgen, dass mehr Neubau stattfindet, damit sich die Mietmärkte entspannen. Und deshalb ist es keine neue Botschaft, keine Sensationsbotschaft. Aber das war die Hauptbotschaft genau dieses Gutachtens.
Und Jan-Marco Lutschak hat die nächste Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, ich möchte auf die Frage von Frau Ley zur Bundesratsinitiative zur Mietwoche noch einmal zurückkommen. Sind Sie mit mir der Auffassung, so habe ich das jedenfalls immer verstanden, da es ja hier darum geht, jemanden mit Bußgeldern zu belegen, dass es dafür ein vorwerfbares Verhalten benötigt, also dass der Schuldgrundsatz, den wir in unserem Recht ja aus guten Gründen, wie ich finde, zugrunde gelegt haben, dass der auch eingehalten werden muss und dass das mit Blick auf die Bundesratsinitiative außerordentlich kritisch zu sehen ist. Und zum Zweiten, wir sehen ja, dass in anderen Städten in Frankfurt mit erheblichem verwaltungstechnischem Aufwand, aber immerhin die bestehende Regelung ja auch durchaus genutzt werden kann. Über 1200 Verfahren werden dort fortgeführt. Was muss also aus Ihrer Sicht getan werden, ohne das Gesetz zu ändern, dass möglicherweise dieses Recht auch fruchtbar gemacht werden kann?
Also zuerst war Herr Kollege Lutschak, wir denken da als Juristen gleich, ohne vorwerfbares Verhalten darf es keine Sanktionen geben. Ich habe das mal wie folgt zugespitzt. Allein die Erhöhung eines Preises für ein Gut darf in einer Marktwirtschaft noch kein bußgeldbewährtes oder sanktioniertes Verhalten sein, sondern es muss eben die Schädigungsabsicht hinzutreten. So sieht es das Gesetz vor. Und genau, was Sie erläutert haben, ist der Hintergrund für dieses Tatbestandsmerkmal. Wir denken da gleich. Zweitens, mir fiele viel ein. Ich habe es mir aber zum Grundsatz gemacht, weil das Grundgesetz sagt, der Bundesgesetzgeber macht die Gesetze, die Länder vollziehen es. Ich habe einmal in meiner Zeit als Bundesminister Vorschläge dazu gemacht, wie man den Vollzug effektivieren kann, und hat eine breite Phalanx von Ministerpräsidenten und Fachministern aus den Ländern mich beschimpft. Deshalb will ich den Ländern keine guten Ratschläge geben. Aber man könnte mit Digitalisierung und Prozessabläufen auch an der Stelle viel erreichen. Aber das will ich nicht als Minister sagen, sonst wird mir wieder vorgehalten, ich
denken will Sie an die Zeit, bitte,
in Angelegenheiten der Länder einmischen. Aber als Privatperson und Bundestagsabgeordneter hätte ich da eine Menge Ideen, wie man das effektiver organisieren könnte.
Vielen Dank. Und Frau Reicheneck hat die nächste Nachfrage.
Kollegin Karen Leit zu antworten. Schade eigentlich, dann fange ich noch mal an. Herr Buschmann, ich wollte Ihnen gerne noch mal die Gelegenheit geben, auf die Frage meiner Kollegin Karen Leit zu antworten, denn Sie haben jetzt gesagt, unter uns Juristen, ich bin jetzt keine Juristin, aber ich würde mir einbilden, im Bundesrat sitzt der ein oder andere Jurist oder Juristin auch, und da gab es ja einen klaren Mehrheitsbeschluss, dass der Mietwucherparagraf nachgeschärft werden muss. Also können Sie bitte noch mal ganz klar sagen, wollen Sie diesem Beschluss folgen oder nicht? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht?
Ich sage es noch mal in aller Deutlichkeit. In einer Marktwirtschaft, wo Angebot und Nachfrage den Preis regulieren, kann die Erhöhung des Preises selber noch kein strafwürdiges Verhalten darstellen. Wo kämen wir denn sonst dahin? Deshalb hat der historische Gesetzgeber beim Mietwucher gesagt, ja, die Erhöhung des Preises ist ein Tatbestandsmerkmal. Es muss aber eben ein besonderes Merkmal des vorwerfbaren Verhaltens hinzukommen. Deshalb finden Sie in dem Tatbestand eben die Schädigungsabsicht oder das Ausnutzen einer besonderen Notlage. Und das ist, glaube ich, richtig, weil, ich wiederhole mich noch mal, in einer Marktwirtschaft, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, die Erhöhung des Preises selber weder zum Bußgeld noch zu einer Kriminalstrafe führen können. Das ist meine rechtspolitische Überzeugung.
Vielen Dank. Und dann kommen wir zur nächsten Hauptfrage. Und die hat für die Unionsfraktion Susanne Hörl.
Danke, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an den Justizminister Buschmann. Der Presse war zu entnehmen, dass Sie Anfang Oktober mehrere Regierungsentwürfe zum Familienrecht den Landesjustizverwaltungen zugeleitet haben, zusammen mit einer Einladung zu einer Besprechung dieser Referentenentwürfe. Die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung legt jedoch fest, dass Referentenentwürfe zunächst in die Ressortabstimmung gehen müssen, bevor sie zur schriftlichen Beantwortung den Bundesländern zugeteilt werden. Wie der Presse zu entnehmen war, wurde der Einleitung der Ressortabstimmung durch das Familienministerium widersprochen. Meine Frage an Sie wäre, warum ist das Justizministerium bei der Reform des Familienrechts dennoch diesen ungewöhnlichen Weg gegangen, vor der Ressortabstimmung die Entwürfe schon an die Länder zu geben und zu einer gemeinsamen Besprechung einzuladen?
Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Frage. Dann kann ich diesen Sachverhalt aufklären. Denn so schrecklich ungewöhnlich ist er wiederum auch nicht, weil wir sozusagen bei komplexen Gesetzgebungsvorhaben regelmäßig den Sachverstand der Landesjustizverwaltung mit einbeziehen. Die Landesjustizverwaltung und übrigens auch die Landesjustizminister haben in der Vergangenheit immer wieder von mir eingefordert, dass sie entweder deutlich längere Fristen im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörungen bekommen oder frühzeitiger mit den Dingen bekannt gemacht werden, die wir vorhaben durchzuführen. Und im Zuge eines partnerschaftlichen Zusammenwirkens, gerade bei einer so komplexen Materie, es handelt sich ja um wirklich sehr ausführliche, ich glaube 150 DIN A4 Seiten sind es, Regelungsmaterie. Und bei einer Materie, die so sensibel ist wie das Familienrecht, wollten wir eben hier den gesamten Sachverstand der Landesjustizverwaltung, auch der Gerichte, die damit ja sozusagen befasst sind, das sind ja alles Gerichte der Länder, einbeziehen. Und ich glaube, das tut dem Gesetzentwurf gut. Und damit letztendlich ist es auch gut für die Familien in Deutschland, die ja später mit der Rechtslage leben müssen.
Frau Hörsig, dürfen eine Nachfrage stellen.
Meine Nachfrage geht an Frau Ministerin Paus. Ich nehme jetzt die Antwort des Herrn Ministers so wahr, dass er erst die Länder befragt hat und sie nicht mit einbezogen hat. Jetzt sagt die gemeinsame Geschäftsordnung, wenn damit zu rechnen ist, dass in wesentlichen Punkten eine Abweichung da ist, kann die Zuleitung nur im Einvernehmen erfolgen. Ich sehe das so, dass dieses Einvernehmen nicht da war. Und ist das richtig? Und wenn ja, wie bewerten Sie dann diesen Vorgang?
Ja, wir haben uns dazu intern ausgetauscht. Und richtig ist, dass wir in dieser Frage noch nicht in allen Punkten übereinstimmen. Es ist so, dass es sozusagen Vorgespräche gegeben hat. Aber es ist eben noch nicht so, dass das Ressortverfahren eingeleitet worden ist. Und Herr Buschmann hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir es hier mit einem sehr, sehr sensiblen Thema zu tun haben. Denken Sie beispielsweise an das Gesetz zum Thema Unterhaltsrecht. Da ist natürlich wichtig, dass gewährleistet ist, wenn Kinder eben in Trennungsfamilien aufwachsen, dass es dann nicht passiert durch eine entsprechende Gesetzesänderung, dass diese Kinder dann plötzlich in Armut fallen, weil eben in zu große Art und Weise sein, nicht vernünftig abgewogen, dann finanzielle Konsequenzen entstehen für die hauptbetreuende Familie. Und über all diese Fragen lohnt es sich wirklich sehr genau miteinander zu sprechen und das genau abzuwägen, weil es hier eben um nicht weniger und nicht mehr als um unsere Kinder geht.
Und wir haben eine Nachfrage von Frau Helling-Pla aus der Fraktion der FDP.
Ja, ich würde gerne den Bundesminister der Justiz, Herrn Dr. Marco Buschmann, zu den Inhalten der familienrechtlichen Vorhaben fragen. Mir und meiner Fraktion ist es ja sehr wichtig, dass partnerschaftlichere Betreuungsformen, partnerschaftlichere Betreuung auch nach Trennung und Scheidung verstärkt in den Fokus auch unseres Familienrechts gerückt wird. Inwieweit wird das im Rahmen der geplanten Vorhaben gelingen?
Vielen Dank, Frau Kollegin Pla, dass Sie sprechen einen der wesentlichen Punkte an, die Motivation für diese drei Gesetzentwürfe sind, um die es ja geht, dass wir in einer Realität, wo Partnerschaften auch auseinandergehen können, dafür sorgen, dass für die Kinder immer gut gesorgt ist. Und zwar in materieller Hinsicht, das will ich noch mal betonen, alle Entwürfe meines Hauses stellen immer das Kindeswohl an erster Stelle. Und das Kindeswohl ist der Leitstern dieser Entwürfe. Und niemand muss sich Sorgen machen, dass auf Kosten des Kindeswohls Regelungen getroffen werden. Das ist der Leitstern aller Entwürfe. Was das Kindschaftsrecht angeht, wollen wir die Möglichkeit anbieten. Ich sehe auf die Zeit, ich muss mich sputen, Frau Präsidentin, ich weiß.
Sie müssen sich schon aufhören.
Ja, sehen wir beispielsweise vor, das kleine Sorgerecht zu kodifizieren, dass es dann auch möglich macht, Teile des Sorgerechts auf Dritte oder Vierte zu übertragen, Großeltern, Verwandte, Freunde, die dann bei der Erziehung rechtssicherer helfen können. Das ist eine der vielen Ideen, die wir dazu haben.
Und wir haben noch eine Nachfrage von Elisabeth Winkelmeier-Becker, Unionsfraktion.
Ja, ich möchte dann gerne Frau Ministerin Paus Gelegenheit geben, auch zu diesen Vorschlägen Stellung zu nehmen. Der Minister oder der Referentenentwurf aus dem Hause BMJ schlägt ja vor, dass schon dann, wenn der andere Elternteil 30% der Zeit als Betreuung übernimmt, dass es dann schon zu erheblichen Kürzungen beim Unterhaltsbetrag kommen soll. Und man kann ja nicht davon ausgehen, gesichert, dass eine entsprechende Ersparnis dann eben bei dem Elternteil eintritt, der den größeren Teil der Betreuung übernimmt. Deshalb meine Frage, wie stehen Sie als Familienministerin dazu?
Also insgesamt sind wir jetzt ja in Gesprächen. In Teilen ist das Ressortverfahren auch noch nicht eingeleitet. Von daher werden Sie verstehen, dass wir das jetzt nicht in aller Breite hier miteinander vor Ihnen diskutieren. Aber wichtig ist, dass eben insbesondere beim Unterhaltsrecht sich die Frage stellt, wie die Regelung, die jetzt da offenbar vorgesehen ist, woraus sie sich ergibt. Ich kenne jedenfalls keinen Bericht, kein irgendwas sozusagen, die diese Zahl entsprechend nahelegt. Mir ist aber insgesamt wichtig, dass wir dann ein Gesetz machen, was auch tatsächlich praxistauglich ist und was vor allen Dingen eben auch mit berücksichtigt, dass eben wichtig ist, darum geht es ja, dass eben gemeinsame Sorge und Umgang dann eben auch, also die Eltern gemeinsam ihre Verantwortung wahrnehmen und dass das dann auch in der ganzen Breite in der Praxis dann auch tatsächlich stattfinden. Deswegen glaube ich,
denken Sie an die Zeit, bitte.
Ja, gibt es noch Notwendigkeiten, nicht nur über die Quote, sondern insgesamt über die Alltagstauglichkeit zu sprechen.
Vielen Dank, Hendrik Hoppenstedt. Hendrik Hoppenstedt, Unionsfraktion, ist der Nächste, der eine Nachfrage hat.
Buschmann, ich fand das jetzt ganz interessant, sehr eloquent vorgetragen, aber mit Verlaub in der Sache Quatsch. Eine Länder- und Verbändeanhörung kann doch nur dann erfolgen, wenn es einen geeinten Vorschlag der Bundesregierung gibt. Den gibt es aber hier offenkundig nicht. Haben wir jetzt gerade noch mal gehört. Frau Paus hat das explizit bestätigt. Jetzt sagen Sie, Sie machen das, damit die Länder ein bisschen mehr Zeit bekommen. Wofür denn eigentlich, wenn die Länder nicht einmal wissen, was in der Sache sozusagen tatsächlich auch Stand dessen ist, was die Bundesregierung will? Also ein Referentenentwurf kann man nur verschicken, wenn er geeint ist. Und ich finde es schon skandalös, dass Sie hier die Geschäftsordnung der Bundesregierung einfach so als BMJ mit den Füßen treten. Also meine Frage ist, gilt denn jetzt fürs BMJ die Geschäftsordnung der Bundesregierung nicht?
Also Herr Kollege Hoppenstedt, erstmal bedanke ich mich für das Lob der Eloquenz. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es mal Lob aus der Opposition gibt. Zweitens gilt natürlich die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung für die gesamte Bundesregierung, natürlich auch für das BMJ. Und drittens, das ist vielleicht das Missverständnis, das bei Ihnen vorliegt, wir haben keine Länder- und Verbändeanhörung durchgeführt. Wir haben ein Expertengespräch mit Fachexperten aus den Landesjustizverwaltungen durchgeführt, wie wir es auch in der Vergangenheit schon immer wieder zu einzelnen Punkten gemacht haben, um diesen Sachverstand mit einzubeziehen. Also die Behauptung, ich hätte eine Länder- und Verbändeanhörung eingeleitet gegen die GGO, ist falsch, was schon daran liegt, dass ich ja überhaupt nur mit den Ländern und nicht mit den Verbänden gesprochen habe, sondern es ist ein Expertengespräch, ein Austausch von Know-how, wie wir das auch in vielen anderen Sachmaterien immer wieder tun.
Und noch zwei Nachfragen, die ich zu diesem Thema habe. Einmal von Frau Willkomm, FDP-Fraktion.
Meine Nachfrage richtet sich an Minister Buschmann. Und zwar das bestehende Unterhaltsrecht wird immer wieder vielfach als ungerecht empfunden. Und das sieht auch so die Fachwelt. Was wollen Sie hier ändern?
Also zunächst einmal will ich mich den Ausführungen von Frau Kollegin Paus anschließen, dass wir ja noch miteinander im Gespräch sind, wie wir es im Detail machen. Generell gilt aber, dass es seit 2014, das ist das Jahr, in dem der BGH entschieden hat, dass im deutschen Unterhaltsrecht im Prinzip steht, einer betreut und einer zahlt, also ein uraltes Rollenklischee, dass wir davon wegkommen müssen, weil wir heute die Situation haben, dass nach der Trennung es eben nicht nur Elternteile gibt, die ihren Unterhalt nur in Geld leisten wollen, sondern die sich auch substanziell um das Kind kümmern wollen. Und es kann nicht sein, dass beispielsweise ein Vater, der sich 30-40% der Zeit um das Kind kümmert, beim Unterhaltsrecht genauso behandelt wird wie einer, der gar nichts tut, weil er sonst Unterhalt in Betreuung und Geld doppelt leistet. Und das ist die himmelschreiende Ungerechtigkeit, die auch Fachleute hier anprangern. Und die müssen wir beseitigen.
Ich habe jetzt noch zwei Nachfragen, die ich zulasse. Und dann ist die Zeit für die Befragung der Bundesregierung auch schon abgelaufen. Carsten Müller.
Frau Präsidentin, die Bundesministerin Paus hat eben um Verständnis dafür gebeten, dass sie hier weitere Details zu diesem sehr ungewöhnlichen Vorgehen nicht ausbreiten möchte. Trotzdem ist es ja nun evident, dass Sie eine Position haben und Herr Bundesminister Buschmann offensichtlich eine andere. Deswegen frage ich Herrn Bundesminister Buschmann, was seine guten Argumente dafür sind, dass bei einer Betreuungsleistung von ab 30% erhebliche Kürzungen des Unterhaltsanspruchs einsetzen sollen. Wir wollen den Streit gar nicht auf die Spitze treiben, aber uns interessiert hierzu Ihre Position, damit es deutlich wird,
Zeit.
Nachdem die Kollegin Paus bereits ihre Beweggründe nicht hat erklären können.
Also lieber Herr Kollege Müller, man soll nicht so tun, als seien Sie hier einer großen Sache auf der Spur, dass in der Bundesregierung, bevor die Ressortabstimmung eingeleitet wird, unterschiedliche Positionen existieren. Das ist das Normalste von der Welt, übrigens auch unter unionsgeführten Bundesregierungen. Das ist normal, das ist gesund, möchte ich sagen. Das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, es gibt in der Fachwelt jede Menge Schrifttum zu der Frage, wie man diese Ungerechtigkeit, die ich vorhin beschrieben habe, beseitigt. Und es gibt in der Fachwelt beispielsweise die Anknüpfung an die Zahl der Übernachtung. Das kann man kritisieren, aber das ist das Instrument, mit dem man arbeitet. Und wofür wir gesorgt haben bei unseren internen Überlegungen, und da will ich jetzt auch die Details nicht ausbreiten, ist, dass erstens immer das Kindeswohl gewahrt bleibt, dass das Existenzminimum immer gewahrt bleibt, aber dass es auch einen fairen Ausgleich dafür gibt, wenn beispielsweise der Vater Unterhalt in eigener Betreuung leistet und nicht in Geld, dass ein Bett immer
Herr Minister,
so viel...
denken Sie bitte an die Zeit. Wir haben noch eine Nachfrage.
Letzter Satz. Wenn ein Bett kostet immer so viel, wie es kostet, egal wie viele Nächte man darin schläft, das muss man berücksichtigen. Das tun wir aus unserer Sicht.
Vielen Dank. Mareike Lotte-Wulff ist die letzte Fragestellende.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich auch an Minister Buschmann zum Thema Familienrecht. Und zwar sehen Sie da überraschenderweise ja auch noch mal eine Änderung des Selbstbestimmungsgesetzes vor, was ja gerade in Kraft getreten ist. Und nach Ihren Änderungen soll bei leiblichen und adoptierten Kindern die Elternschaft, also Frage, wer ist Mutter, wer ist Vater, unterschiedlich festgestellt werden. Bei leiblichen Kindern ist das biologische Geschlecht der Eltern maßgeblich nach § 1591 Absatz 5 BGB Ihrer Änderung. Für adoptierte Kinder die Geschlechtsangabe im Personenstandsregister, § 11 Absatz 2 Selbstbestimmungsgesetz. Und das kann natürlich zu absurden Situationen führen. Also angenommen,
kommen Sie bitte zur Frage.
Angenommen, beispielsweise
eine
bei
Nachfrage.
Einer Transfrau, die biologisch noch ein Mann ist, diese könnte in bestimmten Konstellationen gleichzeitig Vater und Mutter ihrer Kinder sein, wenn Adoptivkinder und leibliche Kinder vorliegen. Deshalb meine Frage, wie kommen Sie dazu, diese Tatbestände adoptierte Kinder und leibliche Kinder unterschiedlich zu regeln?
Also offen gestanden ist die Idee relativ einfach. Es kann nicht permanent und ständig ein Hin und Her bei Kindern geben. Und offen gestanden, das, was Sie beschrieben haben, diese komplexen Situationen, die muss man eben im Detail genau durchdenken. Ich will aber für die Öffentlichkeit einen Grundsatz dieser Pläne hier klar benennen, weil immer wieder versucht wird, auch Unsicherheit herbeizuführen. Die Frau, die das Kind gebiert, ist immer die Mutter, bleibt immer die Mutter. Und grundsätzlich ist der Mann, der das Kind zeugt, der Vater. Und wenn andere Vereinbarungen getroffen werden, dann soll es nach den Gesetzentwürfen da Möglichkeiten geben. Aber es wird keine, wie soll ich mal sagen, totale Verunklarung der Situation geben. Darauf kann sich die Öffentlichkeit verlassen.
Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der Befragung. Und ich rufe auf nun den Tagesordnungspunkt